Aber die hat so eine Scheißfigur geschrieben gekriegt. So eine unsympathische Zimtzicke, die die ganze Zeit nur schlechte Laune hat und nur von ihrem komischen Boss-Bitch-Business da redet. Das geht mir voll auf den Zeiger.
Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
Steven Spoilberg.
Diddli-diddli-diddli-ho. Meine Freunde, Steven Spoilberg, Folge 50. Ist am Start.
Jubiläum!
Sehr schön.
Jeder feiert anders. Das
ist gut. Jeder muss ja auch für sich irgendwie seine eigene Zone finden, in der er sich wohlfühlt und hier einfach mal die Korken springen lässt. Denn ja, Folge 50, der liebe Mo, der hat sich nicht hier herabgelassen, das mit uns zu feiern. Der ist wieder busy, ja, wie er das ganze Jahr das schon macht. Aber man muss ihn ja entschuldigen, er hat ja auch seine Gründe. Und ich hatte ja im Gegensatz zu euch ja einiges vom Mo, denn ich hatte ihn ja besucht. Und der hat echt nicht gelogen, ne? Diese vegane Ente dort ist der absolute Shit. Ist ja so geil. Besser als die richtige.
Ich sag's dir, vegane Ente gibt's bei uns auch wieder zu Weihnachten. Das ist Pflicht.
Hammer. Killer. Mockduck.
Also, Wahnsinn. Nee, also liebe Grüße an den lieben Mo, der heute nicht bei uns sein kann, aber den hört ihr bald wieder, denn wir kommen ja auch wie jedes Jahr wieder auf das Finale des Jahres so langsam zu. Und ich sag mal, weil sich das letztes Jahr dann nach langen Diskussionen dann doch irgendwie bewährt hat, was wir da so vom Stapel gelassen haben, wie wir das aufgeteilt haben, werden wir das dieses Jahr nochmal so machen, denn vor allen Dingen natürlich auch die Rant-Folge, wo wir die schlimmsten Sachen von 2022 durchgekaut haben, die wird es auf jeden Fall wieder geben. Und natürlich dürfen die besten Listen nicht fehlen, deswegen machen wir den Scheiß hier. Deswegen ist auch Sandro eigentlich hier, wenn man es mal ganz runterbricht, weil der irgendwie privat auf seinem Facebook, als der noch nicht hier im Podcast war, immer gerne mal so Jahreszusammenfassungen von seinen liebsten Filmen des Jahres gepostet hat und ich so auf ihn aufmerksam wurde. Das war der Anfang.
Facebook, da hat man das noch benutzt. Jetzt mittlerweile nicht mal mehr jemand bei X. Alles tot da draußen. Nee. Also über die Worst-Liste, da freue ich mich auch schon. Deswegen sage ich auch heute nichts über Quizlady. Aber ich habe halt noch mal ein paar richtig geile, dicke Dinger mit am Start. Also da weiß ich noch gar nicht, meine Top-Listen, die explodieren. Also ich muss mehrere mitbringen, glaube ich, dieses Jahr. Weil das war
aber was ich sagen kann, also für die Worst-Folge, da hebe ich mir auch noch was auf. Denn ich war bei Mo und ich habe das Gurkenorakel befragt. Das Gurkenorakel war wirklich absolut treffsicher. Es ist der schlechteste Weihnachtsfilm, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und dieser Film hat eine 0 von 10 von mir bekommen. Oh. Also den enthalte ich euch heute vor. Der kommt in der Worst-Folge.
Oh, das ist aber echt mies, du. Da triggerst du jetzt da draußen aber ein paar, die das, glaube ich, die lecken sich jetzt schon die Finger danach.
Eben, es gibt doch nichts Geileres wirklich als schlechte Weihnachtsfilme. Aber deswegen heißen wir ja Steven Spoilberg, ne? Also man muss den Namen ja auch mal Tribut zollen. Und das wäre damit getan. Also ich hab Bock.
Absolut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sind zu dritt. Wir haben ein bisschen was mitgebracht. Ich glaube sehr, wie sagt man, divers heute wieder, weil bei mir ist relativ mittelmäßiger Kram, über den man glaube ich nicht so viel reden kann. Sandro hat wie gesagt die dicken Dinger ausgepackt.
Oh ja.
Da ist ein bisschen was, glaube ich. Und bei Steven ist auch so von der Menge her stabil, aber auch mit ein bisschen hier angeteased und da und dann mal gucken.
Mix, ihr seid doch meine Flügelmänner. Sozusagen. Ja?
Wingman!
Sitze. Genau, du bist das Herzstück heute im Zentrum und deswegen fängst du auch an.
Ja, ne, ich habe jetzt 2 Wochen lang nur gelauscht. Ich habe so viel Nord, da muss ich jetzt einfach die großen Kaliber auspacken heute. Und mit großer Kaliber, nichts passt besser als auf Fast and Furious X. Ich konnte nicht widerstehen, den gab's jetzt für 1 Euro. Und ihr habt das ja schon in einem, war das ein Speedberg? Es war ein Speedberg, oder? Ja. Weil die fahren auch alle schnell in dem Film.
Ich möchte sagen, ein Familien-Special.
Ja, also es gibt ein Speedberg zu Fast X, da ist sicherlich schon alles gesagt worden. Nutzt es nicht als Trinkspiel, wie oft der Familie gesagt wird, hört nicht auf die Jungs. Das ist nämlich viel zu viel, ich habe es probiert. Der geht ja erstmal mit einer Rückblende auf Teil 5 los, habe ich nie gesehen. Aber ich fand es trotzdem schön, wie man Jason Momoa überall reingeshoppt hat, obwohl er nie da war. So als, der Film ist so mega komplex, wir müssen euch das jetzt nochmal von vorne bis hinten erklären. Ist so alles klar, okay. Ich habe wirklich keine Ahnung, was in dem Film eigentlich ging. Also ich habe richtig gemerkt, beim Gucken hat er sich schon direkt wieder von meiner Festplatte gelöscht. Also ich weiß nur, dass es halt laut war und doof und irgendwie schrill und irgendwie auch eine Parodie, oder? Also Vin Diesel hat ja mit seiner Hand so irgendwie allein ein Auto hochgehoben und ich dachte nur so, jo Bruder, genauso siehst du dich gern. Überhaupt, was hat der die ganze Zeit für so einen Weichzeichner am Gesicht? Weißt du, das soll das irgendwie verschleiern, dass der alt wird oder sich
von, ja, das war quasi die Botox Aging, ernährt? Oder?
Nee, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Also Jason Momoa fand ich lustig und der hat das irgendwie alles auch zum Glück nicht sehr ernst genommen und offensichtlich sich irgendwie immer eine Ladung Speed reingedrückt, bevor er eine Szene hatte. Am besten fand ich John Cena, weil ich habe die ganze Zeit nur Peacemaker gesehen. Ich musste nur feiern und am Ende auf dem Staudamm, als da dieser LKW kam, da habe ich eigentlich nur drauf gewartet. Autobots, formiert euch. Ich habe, das wäre mal ein Crossover, das ich wirklich gern sehen wollte. Aber ich glaube, selbst Michael Bay ist das zu unrealistisch, was in Fast and Furious mittlerweile passiert. Also ich weiß nicht mal, um was es in Teil 9 ging. Aber ich glaube, der hier hat mir mehr Spaß gemacht. Ist halt wie GZSZ auf Steroiden und finde ich geil. Bei Teil 11 gehen wir auf jeden Fall zusammen ins Kino, Jungs.
Ach geil, ja, jetzt haben wir dich auf der guten Seite des Lebens, das ist doch gut. Aber es war auch Steam und mein Fazit, oder?
Ja,
dass das der deutlich besser ist als der 9.
Ja, deutlich besser, deutlich unterhaltsamer, aber ich glaube, das liegt tatsächlich viel an Jason Momoa und dass der Rest halt auch so überzeichnet war. Also ich meine, die Filme sind immer überzeichnet, aber all das, was Sandro gerade gesagt hat, Leicht. Das trifft halt einfach komplett zu. Aber die Action-Szenen, so drüber sie auch sind, die machen halt schon Spaß. Also man ist schon irgendwie unterhalten, wenn man genau das erwartet.
Naja, ja. Ich glaube, das ist einfach das Gruppending. Und Bier man trinkt und je mehr Leute man isst, desto wahrscheinlich besser werden die Filme. Ich glaube, das hat gar nichts mit der Qualität des Drehbuchs zu tun oder des CGI.
Aber ich hoffe, im nächsten Teil stirbt Little Brian. Wenn ich noch einmal jemanden Little Brian sagen höre, ey, da kriege ich Aggression, ey. Das geht mir voll auf den Sack.
Naja.
Und was ich witzig fand, du hast ja, als du den Film geschaut hast, hast du mir ein Foto geschickt und ihr hattet einen schönen gedeckten Frühstückstisch währenddessen und hast geschrieben, Berg, das ist ein Frühstücksfilm.
Das ist, was denkst du? Also so knallhart habe ich noch nie das Brötchen verteilt. Ich habe die ganze
Zeit. Das ist nur meine Frage.
Den Bizeps angespannt dabei. Ja?
Naja, sehr gut. Das ist nur meine Frage. Hast du das Original geschickt, als ihr den geguckt habt oder später? Weil es war, glaube ich, nach 15 Uhr.
Es war nicht ganz original. Also der Film lief ungefähr schon eine Stunde. Aber das war halt Brunchtime, okay? Also es war Sonntagsbrunch.
Okay.
Und da ist es schon legitim, Fast and Furious X zu gucken.
Ja, verstehe ich.
Schöner Auftakt auf jeden Fall in die Folge. Gefällt mir. Soll ich da mal direkt weitermachen? Jetzt
das Grillenzirpen hier gerne auch einfügen.
Ja, Ersteinschätzungen sind ja immer so ein Ding, weil eigentlich ergibt es gar nicht so viel Sinn. Es ist natürlich letzten Endes immer besser, irgendwas ganz zum Schluss einer Serie zu besprechen. Aber ich finde, an der Stelle ist das schon angebracht und ergibt auch Sinn, weil sich an der Grundprämisse und das, was die Serie ausmacht, glaube ich, nicht viel ändern wird. Und zwar haben wir die erste Folge von Squid Game The Challenge gesehen. Das ist ja eine amerikanische Reality-Show. Man muss es eigentlich so sagen. Es ist ja, obwohl dort auch diese Spiele gespielt werden, ist es keine Game-Show im eigentlichen Sinne. Die spielen das zwar alles nach, aber du hast halt einfach 80-90% völlig unsympathische amerikanische Arschgeigen, die irgendwie zwischen den Spielen und davor und danach interviewt werden, auf die Kameras gehalten werden. Die sind wirklich unglaublich unsympathisch, egozentrisch und genau wie in der Serie, also im Grunde genommen bilden die exakt das ab, was die Serie auch schon gezeigt hat. Egoistische Leute, die nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind, andere Leute in die Pfanne hauen wollen. Es gibt da ja diese Tests, wo dann zwei ausgesucht werden und die dürfen dann entweder jemanden einen Vorteil verschaffen oder jemanden eliminieren. Und das sind halt zwei, die wirken total sympathisch und entscheiden sich dann halt trotzdem dafür, jemanden zu eliminieren. Und das wird anonym gemacht. Und wenn die dann draußen sind und das wird verkündet, dann tun die halt auch so, oh nein. Und boah, also es sind so richtige hinterfotzige Spacken, ja. Und davon hast du halt am Anfang 456 sind es, glaube ich, ne? Und die ganze erste Folge ist rotes Licht, grünes Licht und danach die Einquartierung, wie in der Serie. Und das ist letzten Endes ganz interessant gemacht. Das sieht wirklich exakt aus wie in der Serie. Also Setting ist wirklich gut.
Sterben und die wenn, auch dann? Oder was ist dann der Gag?
Nein, die haben die dann auch eliminiert, halt mit so Farbe, werden die dann beschossen. Und das ist auch total bekloppt. Einige fallen dann wirklich so um, als wenn sie jetzt getötet worden wären und liegen dann halt so auf dem Boden. Wahrscheinlich wurde denen gesagt, hier, pass auf, wenn ihr getroffen werdet, fallt mal tot um, ne, damit es halt genauso wie in der Serie ist. Wirkt ein bisschen albern, soll wahrscheinlich zur Atmosphäre beitragen, keine Ahnung. Also, wenn man auf so eine Reality-Sachen steht. Und ich weiß ja zum Beispiel, dass Bergs Sofabegleitung das tut. Dann hat man da auf jeden Fall seinen Spaß mit.
Der ist
weil,
fies.
Naja, ja, aber das ist so. Und da hält sie auch nicht hinterm Berg mit vor, also im wahrsten Sinne des Wortes. dass ihr sowas gefällt. Und hier ist es wirklich so, ähnlich wie beim Dschungelcamp, das gucke ich ja auch nicht, aber ich kann verstehen, dass Leute das als Sozialexperiment betrachten und sich Leute einfach angucken wollen, wie sie in diesen Situationen reagieren. Und das Gleiche könnte man hier auch anbringen. Und das wird sich ja über die, ich weiß nicht, 9 Folgen sind es jetzt, glaube ich, nicht großartig verändern, außer es sind andere Spiele. Und wahrscheinlich werden die einfach immer nur noch arschiger, die Leute, und unsympathischer. Wem es gefällt?
Ja, also da muss ich natürlich ein was auf jeden Fall klarstellen. Also Dschungelcamp geht bei uns beiden nicht. Das ist irgendwie das Ding, was nun gar nicht geht, aber von den anderen sehr viel. Und ich darf ja hier nicht drüber reden. Also ich gucke schon einiges anderes auch noch, was hier nicht in den Folgen drin vorkommt. Aber das sind dann solche Sachen eben wie, keine Ahnung, Are You The One oder Ex on the Beach oder solche Geschichten.
Also das geht gut. Also für euch beide, ich empfehle euch, es gibt eine neue Staffel Takeshi's Castle, die kann man auf Amazon Prime gucken. Da habt ihr alles, was ihr braucht.
Das ist ziemlich lame. Ich finde,
das kann doch nicht wahr sein. Warum kennst du das jetzt auch schon?
Ich hab die angefangen und wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Folgen geguckt.
Können wir das
3 oder 4 Folgen geguckt und ich muss sagen, es ist echt zerrig zusammengeschnitten.
Ja.
Da hatte ich irgendwie als Kind gefühlt mehr Spaß mit. Ich finde es sehr langatmig irgendwie gemacht.
Ja, aber als Kind, die haben ja nie gewonnen bei Takeshi's Castle. Die sind immer bis ins letzte Level gekommen, haben dann mit diesen Laserpistolen auf die Burg geschossen und dann war das nach 10 Sekunden vorbei.
Ey, das waren später erst Laser. Das waren am Anfang Wasserpistolen und solche Papierschilder.
Ja, stimmt. Aber die Wasserpistolen hatten immerhin so LEDs drin, dass man sollte den Anschein erwecken. Okay, ich glaube, wir haben uns...
Lass uns schnell von dem Reality-TV weggehen, ja. Ganz
bitte.
Schnell. Aber es wird nicht viel besser. Ich habe einen Film geguckt und habe davon vorher nichts gehört und dachte mir, ach cool. Und zwar gibt's auf Netflix relativ neu jetzt den Film Leo.
Ich fand die Begründung gerade geil, warum du den cool fandst. Ich habe den vorher nie was gehört und dachte mir, ach cool, den gucke ich jetzt.
Nee, weil die Prämisse ist eigentlich ganz witzig. Es ist ein Animationsfilm über eine Echse und eine Schildkröte, die in einer Grundschule in einem Terrarium im Klassenzimmer sind und quasi die Klassentiere sind. So, und die sind jetzt schon mittlerweile sehr alt. Die Echse ist 75 und wird gesprochen im Original von Adam Sandler und sein grummeliger Partner, die Schildkröte, ist auch schon ziemlich alt, wird gesprochen von Bill Burr im Original. Und es geht im Grunde jetzt darum, dass die Lehrerin irgendwie erzählt, dass Echsen nur so 75 wären und er guckt auf den Kalender und stellt fest, oh, ich wäre nächstes Jahr 75, ich sterbe ja bald, ich muss aus meinem Leben noch irgendwas Cooles machen und nicht hier den ganzen Tag in diesem Terrarium im Klassenzimmer rumhängen. Und dann, ja, geht's halt darum, dass die Kinder dann immer, die kriegen dann irgendwie eine neue Vertretungslehrerin und die beschließt dann, dass ein Kind am Wochenende immer ein Tier mit nach Hause nehmen muss. Und das ist meistens eben die Echse, der Leo, und der spricht dann mit den Kindern, also der verrät denen dann sozusagen, dass diese Tiere reden können und fängt dann an, denen ihre Teenager-Probleme und so zu lösen. Ist aber selber, wie gesagt, 75, absoluter Boomer und kommt halt immer nur solche uralten konservative Scheiße raus. Da wird mit jedem Klischee, was gesellschaftskritisch irgendwie gerade da ist, wird da mit reingeschmissen. Und das ist alles so ermüdend, weil du das schon 50.000 Mal in öffentlichen Debatten gehört hast, 50.000 Mal in irgendwelchen Diskussionen zwischen Generationen. Und das ist irgendwie von der Idee her fand ich es cool, aber es ist halt echt so ein bisschen schnarchig umgesetzt, könnte viel bissiger sein. Also wenn es manchmal so auf diesen schwarzen, bissigen Humor geht, weil diese Echsen halt übelst abgeklärt sind und halt schon viel gesehen haben und diese Kinder halt so bescheuert zum Teil, da haben die schon manchmal gute Sprüche drauf. Aber es ist alles zu brav und du merkst, es ist auch für Kinder konzipiert irgendwie, dass es nicht zu derb ist. Ich hätte mir halt gewünscht, dass diese Echsen so richtig dreckige Typen sind, die halt die ganze Zeit richtig bittere Sachen rausplauzen und so. Das wäre halt mega lustig. Aber das ist es halt leider gar nicht. Es ist stabil animiert. Es hat auch so den einen oder anderen witzigen Gag, aber so richtig zünden tut das gar nicht. Das ist halt, glaube ich, eher für eine jüngere Zielgruppe gedacht. Leo auf Netflix brauche ich nicht nochmal.
Naja, das ist ein Film mit Adam Sandler. Wenn der da mitspielt, dann kannst du halt davon ausgehen, dass es ziemlich konservativ und irgendwie abgestanden wird in der Regel.
Ja, und Bill Burr, ne, ich hatte auf Netflix letztens auch, da gibt's, es gibt auch so ein Boomer-Daddy-Komödien.
Old Dads! Stimmt, ja.
Old Dads. Hatte
ich das Thumbnail auch gesehen.
Old Dads, ja, das war so ein nach einer Viertelstunde Ausmach wegen Fremdschämen-Film. Deswegen an Bill Burr habe ich auch kein gutes Haar mehr. Der hat früher so fiese Stand-Up gemacht und jetzt ist der irgendwie, keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Aber die letzten Sachen fand ich alle nicht so gut. Naja, aber ich habe jetzt auch eine Boomer-Echse dabei, weil ich habe natürlich Monarch Legacy of Monsters angefangen. Deswegen gibt's auch hier meinen Ersteindruck. Und das ist ein wirklicher Boomer, denn Godzilla ist Baujahr 54. Also, der will es nochmal wissen. Und wolltet ihr, ne, als die Serie angekündigt wurde, da habt ihr euch doch bestimmt so gedacht, boah, ich will doch unbedingt meine Serie über Godzilla sehen, wo Godzilla kaum vorkommt und sich stattdessen auf so mega uninteressante menschliche Protagonisten konzentriert wird. Tata! Monarch Legacy of the Monster, here is it. Und naja, ich habe jetzt erst 3 Folgen geguckt, so. Die sind relativ, also unspektakulär, es ist immer schwer zu sagen. Also wenn da was passiert, dann ist es schon extrem. Ne, die Production Value ist krass, CGI ist gut, Kurt Russell ist irgendwie auch cool, dass der mitspielt. Und der hat auch Spaß, spielt irgendwie 90-Jährigen, total kacker, aber ist ja egal. Und der ist ja auch mit, sein Sohn spielt ihn ja in der Vergangenheit, ist auch krass, wie gleich die einfach aussehen. Es gibt mehrere so eine Montagen, wie die Gesichter ineinander übergehen. Ich denke mir so, krass, das ist wirklich genailed in der Besetzung. Besser hätte man es ja nicht machen können. Du hast dann, das spielt ja zwischen dem 2014er Godzilla von Gareth Edwards und King of the Monsters, geht aber auch bis in die 50er zurück, wo das Godzilla das erste Mal auf die Menschen trifft und dann auch in die 70s wird es kurz, das sieht man ja schon im Trailer, geht man da kurz und da sieht man ja auch John Goodman zum Beispiel wieder, so ein Callback zu Skull Island. Das wird alles schön miteinander verflochten, aber bisher ist mir das alles noch zu wenig. Also ich kann noch kein Fazit abgeben, weil wenn was passiert, ist geil, aber es passiert zu wenig. Und meistens kommt ein Monster am Ende der Folge und dann gehen die Credits los. Ich denke mir so, scheiß Wichser. Also das ist wirklich keine Folge zum Binge-Watch, zum wöchentlich gucken. Ich mach's natürlich, weil ich geisteskrank bin und diesen Scheiß halt suchte, was alles, was mit Monsterverse zu tun hat. Aber die letzte Folge kommt am 12.01. Und dann werde ich euch noch mal berichten und dann gucken wir mal, wie sich das weiterverhalten hat. Bisher bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Also um deine Frage zu beantworten, ich habe mir das Gleiche bei Godzilla 2 King of the Monsters gestellt, weil alles, was dort zwischenmenschlich war, hat mich überhaupt nicht interessiert und fand ich total nervig und das hätten sie auch weglassen können, dann wäre das ein absoluter Kracher, also weglassen oder zumindest kürzen können oder wie auch immer, wäre es ein absoluter Kracher gewesen. Von daher bin ich jetzt auch ein bisschen zurückhaltend, was das anbelangt, vor allem, weil ich die Serie eigentlich schon anfangen wollte, aber ich kann sie halt nur allein schauen, weil ich meine Frau da nicht zu bekomme.
Ja, brauchst du auch nicht, mach das nicht. Also wenn du nicht ein absoluter Godzilla-Maniac bist, so wie ich, dann brauchst du und dir danach irgendwie 15 Fan-Theorie-Videos angucken musst nach jeder Folge, dann lass das lieber sein. Das macht keinen Sinn. Also das ist wirklich nicht darauf ausgelegt. Kann sein, dass dir am Ende besser wird. Ich will aber auch gar nicht zu lange jetzt darüber reden. Wie gesagt, nach 3 Folgen von 10 kann man da noch nicht viel dazu sagen. Ich will noch 2 fixe Doku-Empfehlungen dalassen. Und zwar, warte mal, vielleicht sind es auch 3. Habt ihr eigentlich schon mal über die Arnold Schwarzenegger-Doku hier gesprochen?
Ich glaube.
Nee. Wenn dann Mo, oder? Aber ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube aber nicht.
Wie heißt die?
Arnold Schwarzenegger. Also Netflix ist aber sehr unkreativ. Ist auch egal.
Kann ich dir sagen, warte. Ich habe ja hier die Masterliste. Ich kann ja mal gucken. Arnold.
Hey Arnold. Ja, genau das meine ich. Habe ich jetzt einen Rewatch gestartet.
Hey Arnold.
Dann sind es 3 Empfehlungen. Guckt die Arnold Schwarzenegger Doku. Dann geht's, das ist eine 3-teilige Doku-Serie. In dem ersten Teil geht's um seine Bodybuilder-Karriere, dann um seine Filmkarriere, dann um seine Politiker-Karriere. Ist die beste von den Dokumentationen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe auf Netflix. Weil A, ist es sehr inspirierend. Er ist auch sehr selbstreflektierend. Wie er das geschafft hat, und das ist eine super beeindruckende Karriere. Es macht einfach ultra viel Spaß. Und der Mensch hat ja wirklich alles gemacht im Leben, was man erreichen kann. Und das so zu sehen und wie er sich auch selbst aufs Korn nimmt, ist höchst sympathisch. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und man kriegt durch diese lange Dreiteilung auch einen guten Einblick über das ganze Leben. Nicht so gut ist die Sly-Doku, denn der hat nur einen Film spendiert bekommen. Aber wollte wahrscheinlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben, weil aktueller Netflix-Doku-Boom, die
ich werfe ganz kurz ein, ich habe dich belogen. Wir haben in Folge 32 Pimmelschwingender Messermörder über Arnold gesprochen. Mir kam das nämlich gerade sehr bekannt vor und ich habe nochmal genau geguckt und jetzt habe ich es gesehen.
Aber da ging es doch nur um Fubar, um seine Serie, oder?
Nee, ging auch um Arnold. Ja. Okay. Das hatte mich geklingelt, jetzt gerade, weil du von dieser Dreiteilung gesprochen hast und Karriere und dann war mir klar, ja doch.
Okay.
Entschuldigung. Fehlinformation so meinerseits, Stimme Gottes, straf mich an dieser Stelle, alles gut.
So sei es. 3 Jahre lang Montezumas Rache sollen dich heimsuchen. Außerdem wirst du nur noch schlechtere Kopf sehen.
Wir können auch einfach ein ganz langes Godzilla Raw Atomic Breath hier einfügen und dann ist nichts passiert und dann ist nicht so schlimm. Es ist trotzdem gut. Die Arnold-Doku zeigt richtig gut, was an der Sly-Doku nicht so gut ist, weil die konzentriert sich nämlich nur auf einen ganz kleinen Teilaspekt von Sylvester Stallones Karriere. Also eigentlich ist es eine Dokumentation für alle, die Rocky und Rambo mögen. Für alle, die wirklich interessiert, was dazwischen passiert ist, was familiäre Hintergründe oder was auch irgendwelche privaten Einblicke angeht. Ziemlich wenig, also ziemlich viel ausgelassen. Man sieht einen relativ frustrierten Sylvester Stallone auch. Also man hat so das Gefühl, der ist nie so richtig zufrieden. Da gibt's dann auch, da kommen so großartige Filme wie Copland. Da wird dann ganz kurz erwähnt, wie er sich gefühlt hat, als er von De Niro so an die Wand gespielt wurde. Und dann ist der Film aber kein Erfolg. Also geht's wieder um Rocky oder um den nächsten Rambo. Und das ist super schade, weil ich finde, Sylvester Stallone hat viel zu bieten und das sind mehr als nur diese Paraderollen. Die ist natürlich sehr wichtig gewesen, aber deswegen mache ich es kurz für alle Leute, die besagten Filmreihen gut fanden. Es ist ein Blick wert, weil da gab es auch ein paar Sachen, die ich noch nicht so gesehen hatte. Aber für die Leute, die sich auf seine Komödien konzentriert haben
Stopp, oder meine Oma schießt.
Um den Film ging es unter anderem ganz kurz auch. Den sollte nämlich Arnold Schwarzenegger eigentlich erst spielen. Und das war so ein Wettkampf. Egal, da haben sie ihn nämlich verarscht. Wer sich neue Einblicke in die Entstehung zu Demolition Man oder sowas hofft, das kommt hier alles überhaupt nicht vor. Also könnt ihr skippen. Oder halt gucken, wenn ihr Rocky mögt. So, und Robbie Williams ist ein Musiker, den ich durchaus mag. Ein Popmusiker, den ich damals schon cool gefunden habe, obwohl ich sonst nur Geschrammel gehört habe. Wie auch immer, ich glaube, das lag an der Attitüde und an dieser Authentizität dieses Künstlers. Und mir haben auch einfach die Songs gefallen, auch wenn ich das nie zugegeben habe in der Zeit. Mache ich mittlerweile schon, ist auch gerade Hauptbestandteil meines Gesangsunterrichts, den ich wieder nehme, weil wir ungefähr die gleiche Range haben und ich halt die Songs so gern singe. Deswegen kam das jetzt so wie die Faust aufs Auge, dass ein Robbie Williams-Doku kam. Und die ist richtig geil. Also, weil das Konzept dieser Dokumentation ist, es gibt, der Regisseur erstellt eine Retro-Perspektive von Robbie Williams Karriere-Highlights. Und also unkommentiert und zeigt die ihm dann. Er guckt die sich dann sozusagen das erste Mal an und reagiert dann on camera für uns darauf. Das Gruselige ist nur, der liegt die ganze Zeit so wie gerade aufgestanden in seiner Schlüpfer die ganze Zeit im Bett und kommentiert das. Und dann frage ich mich, hätte man sich den nicht mal wenigstens an den Tisch setzen können? Aber okay, es soll ja authentisch sein. Und dann läuft er halt auch immer durch seine Wohnung und nebt seinen Laptop dahin und guckt da weiter. Das ist natürlich sehr gestaged, aber die Art und Weise, dass nicht immer auf Archivmaterial zurückgegriffen wird, sondern oder dass irgendjemand anderes dann befragt wird, nee, dass er das selbst kommentiert. Er ist ja sein eigener Interviewpartner und sieht das nochmal. Das fand ich cool und wirkte auch relativ echt. Das umspannt alles von Boyband, Eskapaden, ihr kennt das alle, habt ihr alle schon mal gehört, Take That und was da alles abging. Entzugskliniken hier, Depressionen da, Riesenwelttourneen, alles, was die britische Presse mit ihm gemacht hat und so, ist sehr, sehr interessant. Ist eine ein bisschen erschütternde Doku, aber auch irgendwie sehr herzlich, hat mir gut gefallen. Also und vor allem, man glaubt es kaum, aber ich habe lange keine Musikdoku mehr gesehen, wo so viel auch um die Entstehung von Songs, also es ging hier wirklich auch um die Entstehung des der ersten paar Alben, wie er da Songwriting betrieben hat, wo ich mir sage, gerade bei der Musik, das ist doch etwas, was ich noch nie so gesehen habe, weil es ja eigentlich in der Populärmusik damals auch nie eine Rolle gespielt hat, wie er sich immer versucht hat, durchzusetzen, auch als Songwriter wahrgenommen zu werden, fand ich sehr interessant. Es sind auch, glaube ich, 3 Episoden zu jener Stunde, kann man sich gut geben.
Das klingt auf jeden Fall interessant, generell, im Grunde genommen alle 3 Dokus, wobei die Sly-Doku ja nicht ganz so gut wegkommt, aber ich finde halt auch alle 3 Charaktere oder alle 3 Künstler halt sehr interessant, jeden für sich genommen.
Ja, die haben es irgendwie auch alle verdient, dass man denen ein Denkmal setzt, wo der Doku-Wahn gerade bei Netflix herkommt, weiß ich allerdings auch nicht. Ist ja wirklich gerade krass.
Ja, und vor allem, wenn du sagst, dass er halt sozusagen da auf sich selbst reagiert, bedient ja Netflix auch einen Trend, ne? Also Reaction-Videos sind ja das heiße Ding mittlerweile, ne? Also gibt's ja einige YouTuber, die ja nichts anderes machen, als auf andere Leute zu reagieren und damit ihr Geld zu verdienen. Und das dann jetzt mit jemandem zu machen, der sich selbst anschaut und der ja durchaus auch eine gewisse Eitelkeit ja hat. Auf der anderen Seite sich dann da aber auch im Schlüpper hinsetzt, das finde ich schon spannend. So, Grillenzirpen Nummer 2, ich mache weiter. Bei mir ist ja immer ein bisschen das Problem, wir schauen halt viele Serien und wir haben jetzt gerade 2 Serien, die wir parallel schauen und wenn man die nicht zu Ende schaut, dann ist dann halt immer ein bisschen blöd für einen Podcast, weil ich habe nicht viel zu erzählen. Deshalb habe ich gestern im Schweiße meines Angesichts einfach noch einen Film reingehauen, den ich jetzt hier heute mitbringen konnte. Und das ist ein Zombie-Film mit einer ganz lustigen Prämisse, wie ich finde. Und ich werde euch jetzt mal so die ersten 15 Minuten wiedergeben, weil es ist ganz lustig. Ich dachte dann, als diese Exposition fertig war, diese Zombie-Apokalypse, die würde ich mir gerade auch wünschen. Und gleich werdet ihr verstehen, wieso. Also man sieht am Anfang, wie so ein junger Typ vor Zombies halt flieht und dabei auf die Uhr guckt und sagt, scheiße, ich komme zu spät zur Arbeit. Und dann siehst du halt, wie es zu dieser Szene kam. Und wie das in Japan so ist, das ist ein japanischer Film, basiert auf einem Anime, und wie es in Japan so ist, ne, Arbeit ist total wichtig und er hat sich total darauf gefreut und hat seinen ersten Tag und gibt alles, merkt dann aber ziemlich schnell, wie die Arbeitswelt in Japan halt abläuft. Also extrem stressig, es wird extrem viel abverlangt, er muss super viel arbeiten, geht dann am ersten Abend mit den anderen abends noch was trinken und dann sagt er so, tschüss, ich geh jetzt nach Hause, wir sehen uns dann morgen. Und der Chef so, wie morgen? Wir gehen jetzt zurück ins Büro und dann wird weitergearbeitet. Und der Chef halt so ein richtiges Arschloch, also einer, der ihn richtig fertig macht und ihn kaputt arbeitet. Und dann nach einem unbestimmten Zeitraum, er ist eigentlich schon selbst zu einer Art Zombie geworden, ist so eine kleine Doppelebene, die da mit drin ist. Bricht halt eine Zombie-Apokalypse aus. Er ist auf dem Weg nach Hause und wird dann da halt von diesen Zombies verfolgt, flieht vor denen. Es kommt zu dieser Szene, wo er sagt, scheiße, ich muss jetzt eigentlich zur Arbeit. Flieht aufs Dach. Die Zombie, so eine richtige Zombie-Horde hinter ihm, er klettert über den Zaun und die alle gegen den Zaun gehen, kommen nicht durch. Und er steht dann da und das Erste, was ihm einfällt, geil! Ich muss nicht mehr arbeiten gehen! Und fängt halt an übelst zu jubeln. Das ist das Setup des Films. Und dann merkt er halt, dass er halt so viele Dinge eigentlich noch machen will und macht eine Bucketlist. Also so eine klassische Liste von Dingen, die man im Leben gemacht haben möchte. Und die will er dann während der Zombie-Apokalypse abarbeiten. Und relativ schnell sind ziemlich viele Menschen tot. Sein bester Kumpel, der lebt noch, den kontaktiert er dann. Und unterwegs lernen die dann noch ein Mädel kennen und die ziehen zu dritt los. Das Ganze dauert eine Stunde, bis sie bei diesem Setup angekommen sind. Der Film geht auch über 2 Stunden, also ziemlich lang. Und man merkt halt, dass sie am Anfang erstmal das Setup, ja, was im Manga vermutlich auch ein bisschen gedauert hat, erstmal aufsetzen müssen, bevor es dann richtig losgeht. Und das ist unterhaltsam, das ist Manga-Anime typisch auch für einen Realfilm schon überzogen. Man hat diesen klassischen Anime-japanischen Habitus, den man irgendwie akzeptieren oder im besten Falle auch mögen muss. wenn man das hat, dann kann man mit dem Film auf jeden Fall ganz gut Spaß haben. Das ist jetzt zombie-technisch nichts, was man noch nie gesehen hätte. Einige Szenen sind auf jeden Fall ganz geil inszeniert. Der hat sicherlich auch ein paar Yen gekostet. Also der sieht schon ganz geil aus. Und gerade hinten raus gibt's so eine Art Endkampf gegen so einen, ich nenne es jetzt mal speziellen Zombie, der ein Tier nimmt, das in letzter Zeit schon oft in alle mögliche Art und Weise verschandelt wurde und hier dem Ganzen auch nochmal eine neue Facette reinbringt. Ja, und am Ende, so viel kann ich spoilern, das ist, wenn der erfolgreich wird, auf jeden Fall erst der erste Film gewesen, denn er ist noch weit entfernt von seinen 100 Dingen, die er geschafft haben möchte. Also ich glaube, es sind dann 17 oder so, die er am Ende des ersten Films halt geschafft hat. Und ja, dann jetzt geht's halt weiter, ne? Und oder halt auch nicht, je nachdem, ne, ob es dann einen zweiten Film gibt. Also ich fand den unterhaltsam. Nicht mehr und nicht weniger.
Du hast auf jeden Fall in letzter Zeit eine Superkraft entwickelt, du nennst nicht den Titel.
Ich wollte gerade fragen, habe ich den überhört?
Das ist mir auch gerade jetzt aufgefallen und natürlich mache ich das jetzt nochmal. Er heißt Zom 100 Bucket List of the Dead.
Das ist ein witziger Titel irgendwie. Also die Prämisse finde ich auch ganz cool. Die kann ich mir vorstellen, mir anzugucken.
Voll geil, ja.
Naja, prima. Dann von Zombies gehen wir zu was ganz anderem rüber und ich würde das einfach mal einleiten mit einer Frage an euch. Weiß irgendjemand von euch, wenn du mit einem Auto von München nach Hamburg fährst, wie weit das so ist?
Oh nein, Alter, du redest jetzt nicht über diesen beschissenen Taxifilm, der mich jedes Mal im Kino zu Tode langweilt, weil ich diesen 5-Minuten-Trailer über diese deutschen Assis im Taxi sehen muss. Ist 735.000 Kilometer. Ist das diese Scheiße? Hast du den jetzt mit? Nein, Berg, komm, hör auf.
802 Mann, Kilometer.
Der kam in der Sneak.
Och Mann.
Wie viele Kilometer sitzt denn? Und ich will's wissen.
Nein.
Und dann Scheiße, wie viele Kilometer?
So wie der Film heißt. Der Film heißt 791 Kilometer.
Ah, da war ich ja gut dran. War ich gut dran.
So, eine Synopsis brauche ich nicht mehr, die hat Sandro gerade gemacht. Das ist schon mal gut. Es ist also, irgendwie ist Sturm in Deutschland und es kommen verschiedene Menschen am Flughafen München an und es gibt eine Gruppe von Leuten, die müssen halt von München nach Hamburg unbedingt, weil sie wichtige Termine haben und die teilen sich dann ein Taxi. Der Taxifahrer ist Joachim Kroll, den mag ich eigentlich als deutschen Schauspieler ganz gerne. Dann hast du noch so eine Frau, die ist so, ja, jetzt im Rentenalter, gespielt von Iris Berben, die ist so Althippie. Aber Professorin für Linguistik und sowas, auch ganz schwierig. Die sitzt am Flughafen da mit so einer Gruppe von so Klimaklebern zusammen, ganz seltsam. Dann hast du ein Pärchen, einmal Nilam Farouk und wie heißt der andere? Den kann ich nicht, warte, der heißt Ben Münchow. Die spielen ein Pärchen, was sich gerade am Flughafen trennt und dann eben 791 Kilometer im Taxi zusammensitzen muss. Und dann noch ein junges Mädchen, die autistisch ist, also die hat so autistische Züge und die fahren zusammen in diesem Taxi. Und ich weiß, warum Sandro abkotzt und ich gebe dir vollkommen recht, also was da in der ersten Viertelstunde an Themen angeschnitten wird, da kriegst du das pure Kotzen. Also da ist konservative Nazis in Ostdeutschland, Solidaritätszuschlag, Wokeness, Gendern, Klimaaktivismus, alles, was du dir an Kotzthemen zwischen jungen Menschen und konservativen Menschen vorstellen kannst, wird da alles angeschnitten. Und nichts, aber auch gar nichts davon wird irgendwie so besprochen, dass du dir sagst, ja, okay, da ist mal ein guter Gedanke dabei. Es sind die absolut abgedroschensten Floskeln, die du aus jeder drittklassigen Fernsehdebatte kennst. Eigentlich müsste die erste halbe Stunde heißen Bildüberschriften der Film. Das ist wirklich sowas von stumpf und kotzig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Oder Besuch also bei den Schwiegereltern wirklich, zum Kaffee trinken.
Also ich, ja, so ein bisschen, ne? Was jetzt ganz vielen Weihnachten mit der Familie am Tisch blüht, das ist dieser Film in komprimierter Form. So. Das ist jetzt der Anfang. Und ich bin während der, sag ich mal, insgesamt Hälfte des Films, bin ich immer tiefer in meinen Kinositz gesunken und habe mir immer mehr die Hand vors Gesicht gehalten und dachte mir, echt Leute, wirklich, das auch noch jetzt. Oh, hat er jetzt nicht gesagt, fangt nicht damit an. Und dann gibt es einen leichten Aufwärtstrend in dem Sinne, dass die Menschen dann in diesem Fahrzeug zwangsweise anfangen, sich ein bisschen privater zu unterhalten, dann gehen diese oberflächlichen Themen weg und es geht ein bisschen in die persönliche Geschichte der Figuren, die auch wirklich ernst, also relatable Probleme haben, mit denen sie versuchen gerade zu hadern und klarzukommen, und dann wird es ein bisschen besser. Also dann wird es halt einfach von den Themen her ein kleines bisschen tiefgründiger, ist nicht mehr ganz so super oberflächlich, und dann kriegen auch alle eine Chance, so ein bisschen zu schauspielern. Man muss tatsächlich sagen, der alte Hase hier im Cast, nämlich Joachim Kroll als Taxifahrer, der spielt die schon alle irgendwie an die Wand, auch wenn seine Figur auf den ersten Blick relativ stumpf ist, weil es wirklich so ein richtiger konservativer Taxifahrer, der mal ein Geschäft hatte und was ihm kaputt gemacht wurde während Corona und jetzt muss er Taxi fahren. Das ist alles schon wirklich stumpf. Gebe ich dir recht und hat mich auch gestört. Gegen Ende wurde ich, wie gesagt, etwas versöhnlicher. Dann macht es ein bisschen mehr Spaß, und der Film schafft es auch, aus so Diskussionen, die am Anfang des Films kommen, hinten raus ganz gute Callbacks zu bauen, die dann wirklich witzig sind. Also es kommen ein paar Szenen vor, die sind es wirklich wert, dass man den Film guckt, aber insgesamt ist dein Eindruck schon nicht ganz falsch, Sandro. Es ist schon ein bisschen nervig und es ist irgendwie Wokeness, der Film. Das ist ein bisschen blöd, aber trotzdem, diese emotionale Schiene kriegen sie hinten ganz gut nochmal bedient, und da wird man dann doch ein bisschen weicher im Herzen und sagt sich, ja, okay, es war schon ganz in Ordnung. Also 791 Kilometer ist schon okay, ist nicht ganz so super schlimm, aber ist jetzt auch kein praller Film.
Du, also mir ist schon klar, dass ich nicht die Zielgruppe des Films bin und würde auch nicht über den urteilen, aber der läuft halt mit einem extrem langen Trailer, der den ganzen Plot erklärt, inklusive Unfall, der offensichtlich auf der Autobahn in der Höhe von Lüneburg passiert, weil auf dem Schild steht Soltau. Das alles siehst du ja schon im Trailer, jeden Konflikt, der sich dort anbahnt, und ich war in der letzten Zeit oft im Kino und ich musste den sehr oft sehen, genauso wie diesen bekackten Trailer mit Til Schweiger, wo ihm sein komischer Halbbruder, Freund, Vater, wer auch immer, Kollege, nicht sagen möchte, dass er Krebs hat. Wie, also, weißt du, das nimmt 50% meines Kinobesuchs ein. Das Beste kommt noch oder so. Irgend so ein neuer Til Schweiger-Rotz. Und das,
Weil der Plot, der klingt so wie The Farewell von A24, der Film mit Awkwafina, der ist großartig.
Da kannst du ja mal recherchieren. Ist das vielleicht ein tolles Til Schweiger-Remake? Auf jeden Fall wissen wir wieder, wo unsere deutschen Fördergelder hingeflossen sind. Fun Fact: Wir hatten mal einen Tag, wo wir in München im Backstage gespielt haben, am Freitag, und am Samstag im Logo in Hamburg, und es war grausam. Wenn euch das angeboten wird, bucht von eurem Booker, sagt nicht zu. Das sind 791 Kilometer, wie ich gerade gelernt habe. Und man muss trotzdem 14 Uhr am Soundcheck sein.
Aber jetzt fällt mir gerade noch was ein, was ich zu deinem, was du vorhin gesagt hattest, noch beisteuern kann. Sag mal, apropos Kinotrailer, die ich immer im Kino sehe. Ich sehe jetzt immer den Trailer zu Godzilla Minus One.
Ja.
Das sieht ganz geil aus. Das ist doch voll dein Ding bestimmt, oder?
Da rede ich dann nächste Woche drüber.
Ah ja.
Das ist ein japanischer Film. Also das ist ja von den Toho Studios, und die haben recht. Ach, jetzt erzähle ich schon meine.
Erzähl nächste Woche. Genau. Fiel mir jetzt gerade noch so ein zu deinem Godzilla, zu deinem Monarch Legacy of Monsters. Also, wie gesagt, 791 Kilometer. Man muss natürlich mit deutschen Filmen klarkommen. Und neben diesen Plattitüden und diesen stumpfen oberflächlichen Themen anschnitten, musst du natürlich auch noch abkönnen, dass dieser Film zu 100% aus Dialogen besteht und dass die Stärke von deutschen Filmen meistens nicht Dialoge sind. Und deswegen dieses, wenn mir dauernd Leute, die aus Hamburg kommen und in Hamburg aufgewachsen sind, in Hamburg leben, in perfekten Hochdeutsch gestellte Sätze rüberbringen, die kein Mensch so sagen würde, dann ist das echt nicht mehr authentisch. Also das ist schlimm. Ich weiß nicht, warum Deutschland das nicht hinkriegt, mal einen halbwegs natürlichen Dialog A zu schreiben und B zu filmen. Also wie unfähig musst du als Regisseur sein, dass du das nicht geschissen kriegst?
Jetzt fühle ich mich ganz schuldig, dass ich, das bist ja doch noch so aggressiv geworden. Das ist aber, also wir sind heute so richtig, ne, wir sind richtig skrupellos heute. Wir hauen richtig drauf. Man könnte denken, wir sind so die Fast-X-Generation, die am Anfang kurz den Film abfeiert und sich dann irgendwie noch über andere Filme auslässt.
Aber und ich habe es ja noch nicht gesagt, aber ich glaube, in Vergangenheit habe ich schon mal gesagt, ich mag Nilam Farooq. Ich finde, das ist eine tolle deutsche Schauspielerin, die mehr Rollen kriegen sollte. Aber die hat so eine Scheißfigur geschrieben gekriegt. So eine unsympathische Zimtzicke, die ganze Zeit nur schlechte Laune hat und nur von ihrem komischen Boss-Bitch-Business da redet. Das geht mir voll auf den Zeiger. Das wird dir auch nicht gerecht und du merkst auch, die passt da gar nicht rein. Fühlt sich damit auch irgendwie nicht wohl. Naja, egal. Alter. Genug geredet über die 791 Kilometer.
Berg im Rage-Modus.
Berg mag ihre Figur nicht. Weiter im Text. So, ach, sag ich denn jetzt? Ich bin komplett raus. Ich bin dran, ne? Ja, alles klar. Ich habe.
Para-Boring Activity.
Ja, bin ich ein bisschen stolz drauf, weil es trifft es auch ganz gut. Es ist nämlich ein, würde schon sagen, ein Highlight, zumindest in Anbetracht dessen, wie oft über den Film dieses Jahr diskutiert und gesprochen wurde. Ihr habt bestimmt schon mal von Skinamarink gehört, oder?
Ja.
Ja.
War bei uns auf dem Discord-Server mal eine rege Diskussion.
Ja, da hatte ich ihn noch nicht gesehen.
4 Wochen oder so.
Das ist ein. Steven hat sich enthalten, das nehme ich mal an. Du kannst ja das Zirpen hier einfach, wenn du einfach so auf Dauerbeschallung lassen auf deiner Spur. Oder hast du davon schon mal gehört?
Ich habe auch nur im Discord ein bisschen mitgelesen, aber mehr weiß ich auch nicht.
Okay, weil hier ist es tatsächlich ganz interessant, unter welchem Aspekt man in den Film rangeht. Der Film ist ja ein großer Hype geworden, bevor er ins Kino kam. Aufgrund einer Panne ist der nämlich komplett im Netz geleakt worden. Irgendwie für ein Filmfestival wurde der, also ein Online-Filmfestival, wo sollte der gezeigt werden, ist dann komplett geleakt worden, verbreitete sich, konnte man komplett downloaden und wurde dann auch zu einer TikTok-Challenge und einem Internet-Trend, Social-Media-Hype, wie man das heutzutage so kennt. Und das hat dem Film aber durchaus geholfen. Das ist ein Film, der hat Produktionskosten von $15,000, also ist Indie, Low Budget, und hat sage und schreibe das Hundertfache eingespielt. Es hat 1,5 Millionen gemacht, obwohl der kaum irgendwo lief. Das ist schon ein ganz guter Schnitt, würde ich denken. Und wie gesagt, Skinamarink ist ein sogenannter Video-Horror-Experimentalfilm, wie auch immer man das nennt. Das ist nicht wirklich Found Footage, weil Found Footage bedeutet ja eigentlich, dass es im Universum des Films aufgezeichnetes Footage, was dann gefunden wurde, deswegen ja auch Found Footage, und wir sehen uns das dann nachträglich an. So ist es hier nicht wirklich. Und ich kann euch auch nicht so richtig viel mehr als eigentlich zu dem Film sagen. Also, natürlich so kurz, was man von der Handlung mitbekommt. Du siehst die ganze Zeit in ganz grisseligen, ekelhaften Digital-Analog-Filmen, was auch immer das jetzt war. Mixed ist es wahrscheinlich. Es ist keine Ahnung, was für Geräte die da benutzt haben. Siehst du halt Aufnahmen aus einem Haus in den 90ern, darin lebt eine Familie, oder zumindest war es mal eine Familie, jetzt ist es nur noch ein Vater mit einem Jungen und einer, also um die 4-5 Jahre wird der sein, und eine Schwester in dem gleichen Alter, also kurz sehr kleine Kinder. Und der Junge ist Schlafwandler, das ist so ein mehretagiges Haus, und am Anfang kriegt man so mit, der Junge ist irgendwie eine Treppe runtergefallen und der Vater ruft dann irgendwie auch einen Arzt an und erzählt das und sowas. Keine Ahnung, so richtig weiß, also so denke ich mir das. Und du siehst halt, die Kamera, musst dir vorstellen, die steht irgendwo und filmt die Decke. Oder ein Teil von der Tür, wo nichts passiert, außer dass man Fuß vorbeiläuft. Und das geht die ganze Zeit so. Und dann rauscht das. Und dann denkst du dir, du hörst ja was vom Dialog, aber dann hörst du auch nur so ein Bruchteil. Dann fällt die Kamera mal um. Dann ist die ganze Zeit auf einen Fernseher gerichtet, wo drin Cartoons laufen. Weil die Kinder dann irgendwann feststellen, die sind alleine und sie gehen dann ins Wohnzimmer und gucken die ganze Zeit Cartoons. Das ist der Film. Das macht keinen Spaß. Das ist wirklich Arbeit, sich da durchzuwinden und dann irgendwo darin eine Art Synopsis zu finden. Und die gibt es. Also irgendwann kriegst du halt mit, also was heißt kriegst du mit, das wird halt sehr prominent gezeigt, dass alle Fenster und Türen langsam verschwinden. Und dann nehmen die den Kids auch noch die Toilette. Zack, Toilette weg. Alles weg, alles verschwindet so langsam in dem Haus. Aber ganz aber nicht auf so eine mysteriöse Art, sondern so cut, weg. Und das ist so merkwürdig gemacht. Und dann denkst du, am Anfang habe ich gedacht, ist der kleine Junge schon in der Lage, die Kamera zu führen, und ist das deswegen zu kacke? Aber dann merkst du auch irgendwann, die Kamera geht an Orte, wo der nicht hinkommen kann. Und das ist so merkwürdig. Irgendwann ist der Vater weg und die Kinder sind alleine und hören Stimmen. Und dann gibt's halt diese typischen Szenen. Das Kind hört eine Stimme oben und geht langsam die Treppe hoch und du denkst, ja, geh doch einfach jetzt mal da hoch. Aber das passiert ewig nichts. Und ihr merkt schon, der Film hat mich ein bisschen überfordert. Er ist irgendwo sehr speziell. Aber ich kann ihn nicht empfehlen, weil er auch nicht wirklich spannend ist. Das war das Problem eigentlich, dieses ganze Ding. Du hast so viel, du musstest dir wirklich diesen Film erarbeiten, damit du irgendwas darin verstehst. Und dann wirst du aber nicht mal mit wirklich Spannung oder Schockeffekten belohnt. Es gibt am Ende gruselige Szenen, aber das sind so ganz abstruse Szenen. Zum Beispiel, dass die Kamera plötzlich angeht und dann erschrickst du dich wegen einem Spielzeug, was so aussieht wie ein Gesicht. Aber und dann ganz komische Geräusche im Hintergrund und sich plötzlich der Junge irgendwie dann ein Messer ins Auge steckt. Und dann denkst du, hä, was passiert hier eigentlich? Das Telefon, mit dem der nach außen telefonieren will, verwandelt sich in ein Spielzeugtelefon und Plüschtiere verschwinden. Plötzlich sitzt die Mutter wieder auf dem Bett. Ihr hört schon, alles total strange. Und was es so richtig aussagen will, das kann ich euch wirklich nicht sagen. Also das sagt doch der Film nicht wirklich definitiv aus. Er hat keine wirkliche Auflösung, außer dass am Ende eine Zahl von vergangenen Tagen eingeblendet wird, wie lange die Kids da schon alleine waren. Das ist wirklich super experimentell. Dagegen ist, weiß nicht, Inland Empire, ein Action-Blockbuster, den man sich mal nebenbei angucken kann. Das ist wirklich eine Qual gewesen. Aber auf der anderen Seite beeindruckt mich auch der Mut dieses Films. Das ist nämlich ein kanadischer Filmemacher, Kyle Edward Ball, der hier quasi alle Departments in diesem Film war, hat das Ding auch selbst geschnitten und auf seinem alten Laptop selbst auch post-producted und so. Und dass das Ding dann halt so eingeschlagen ist. Also, wenn ihr interessiert seid, gebt dem eine Chance. Ich kann ihn nicht wirklich empfehlen, weil er das, was ein Horrorfilm erfüllen sollte, also nämlich mich zu gruseln oder mich in Angst zu versetzen, das hat er nicht geschafft. Auf der anderen Seite, ja, da haben sich aber auch irgendwie Bilder ganz fies eingebrannt. Deswegen, ich bin hin und her gerissen. Also, merkwürdig. Merkwürdiges Ding.
Ja, es ist auf jeden Fall auch im Discord-Server wirklich ziemlich divers diskutiert worden bei uns. Da war auch alles dabei von, ich bin ein paar Mal eingeschlafen, bis hin, oder über ja, ein Kurzfilm wäre vielleicht besser gewesen, bis hin zu, ich hatte schon durchaus Aktivität im Mokka-Tunnel. War irgendwie alles dabei. Man weiß es nicht.
What the hell? Naja,
ja.
Müsst ihr wissen.
Ja, dann lobe ich mir doch lieber die ganz normale Familie bei Steven. Steht ja, hier ganz normale Familie, ich erwarte nichts Schlimmes. Du hüllst mich jetzt einfach in eine Decke und gibst mir einen Kakao mit Marshmallows drauf. Und
damit ich dich jetzt gleich Lügen strafe mit meiner Superpower, hast du jetzt den Titel der Serie schon genannt, nur dass das nicht die Originalsprache ist. Und jetzt frage ich euch aber erstmal, was für eine Serie stellt ihr euch denn vor, wenn sie heißt Eine ganz normale Familie? Berg.
Ja, Sitcom.
Ja, Sandro?
Dystopische Zombie-Endzeit-Apokalypse, natürlich.
Natürlich. Also erstmal ist es eine schwedische Serie und heißt im Original En Helt Vanlig Familj. Weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist.
Schön war's.
Ja.
Also eine ganz normale Familie und auf Deutsch ist es die Lüge. Also fast ein besserer Titel sogar diesmal auf Deutsch, weil trifft es auf jeden Fall besser als eine ganz normale Familie. Ist ein absolut sauschlechter Titel für diese Serie. Ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Es geht um ein Mädel, das zwei Vergewaltigungserlebnisse hatte. Einmal als 14-Jährige in einem Fußballcamp. Da gab es dann einen Übergriff und sie hat eigentlich Nein gesagt und der Typ hat halt weitergemacht und sie hat so ein Frozen-Syndrom gehabt, wo sie sich halt dann einfach nicht wehren konnte. Es wird dann später auch noch erklärt, dass es sowas wohl gibt, gerade wenn das so junge Mädels sind, die dann überfordert sind mit der Sache, die dort passiert. Und die hat halt nichts gemacht, die hat es halt einfach über sich ergehen lassen. Die Eltern, eine davon, oder die Mutter ist selbst Rechtsanwältin, der Vater ist Pfarrer und die Mutter sagt, wir machen da nichts, weil es steht Aussage gegen Aussage, es gibt keine Zeugen. Wenn wir jetzt vor Gericht gehen, wird am Ende nichts mehr rauskommen, außer dass jetzt sich das ewig zieht und das halt einfach traumatisch wird. Was sie dann dabei nicht bedacht hat, ist, dass dieses Nicht-Aufarbeiten der ganzen Sache, weil die das im Grunde genommen einfach so unter den Tisch fallen lassen, auch in der Familie, dazu führt, dass die Familie auseinanderbricht. Also das Mädel hat überhaupt gar keine Verbindung mehr zu den Eltern. Die Eltern leben sich auch auseinander. Und ja, 4 Jahre später gibt es dann wieder einen Zwischenfall. Und nach diesem Zwischenfall, bei dem man nicht ganz genau weiß, was passiert, ist auf einmal der Typ tot. Und sie wird angeschuldigt, es gewesen zu sein und dafür gibt's auch Zeugen. Und jetzt machen die Eltern, jeder so ein bisschen auf eigene Achse, alles, um ihr Kind halt wieder rauszuboxen. aus dem Knast, machen auch Dinge, die nicht legal sind, um da halt an Informationen zu kommen oder ihr halt eine bessere Situation zu verschaffen. Das gab's in dieser Art und Weise sicherlich schon das ein oder andere Mal, so vom generellen Setup. Was ich erstmal ganz gut finde, ist, dass es gut geschauspielert. Ich finde vor allem die Hauptdarstellerin extrem gut. Erinnert mich so ein bisschen vom Aussehen her an Chloe Grace Moretz. Ich finde allerdings, dass vor allem die Eltern sich in manchen Situationen echt dumm verhalten. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nur nicht einschätzen kann, wie es ist, in so einer extremen Situation zu sein, wenn die eigene Tochter da in so einer Situation ist, man hat zu Hause die Probleme und man ist völlig überfordert und dann macht man vielleicht dumme Dinge, keine Ahnung. Aber wenn man so zu Hause vorm Fernseher sitzt, denkt man so manchmal, war das jetzt irgendwie gerade klug, was du gemacht hast? Sieht vielleicht der eine so oder so. Das ist etwas, was ich eher kritisch einschätze. Was ich dann am Ende aber extrem gut finde bei der Serie, ist die Auflösung. Also in der letzten Folge, wie das Ganze zu einem Ende kommt, das finde ich wirklich clever gelöst. Habe ich so auch in dieser Art und Weise bis jetzt noch nicht gesehen. Was ich dann aber schade finde, ist die allerletzte Szene der Serie, weil die hätte es nicht gebraucht. Die macht jetzt auch nicht alles kaputt, aber die hätte man einfach weglassen können und die Serie wäre besser gewesen, ein Stück. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass ich jetzt den einen oder anderen, der vielleicht bis jetzt gesagt hat, ja, klingt ganz interessant, damit nochmal triggern konnte, das jetzt herauszufinden und dann vielleicht auf unseren Discord-Server zu kommen und das mit mir zu diskutieren, wie ihr das findet.
Ja, deswegen also heißt es auch Discord-Server, ja?
ich sag's dir.
Wegen diskutieren oder wegen dissen?
Beides. So eine Mischung.
Ja, na also insgesamt eine solide schwedische Krimiserie, wen die Thematik zu sagt, gerne reinschauen. Die Lüge, ein Held von Lick Familie.
Ich fand's schön, dass du gesagt hast, die Schauspielerin fandst du auch ganz gut. Die sah nämlich aus wie Chloe Grace Moretz. Danach kam nichts mehr zu ihren Schauspielkünsten, aber das reicht ja eigentlich.
Nee, ich habe ja davor schon gesagt, dass ich sie gut fand. Das war dann nochmal so hinten dran, dass ich das halt sehr auffällig finde, dass
jetzt
sie so
jetzt hör auf,
aussieht.
Dem Steven hier meinen Titel
meine
streitig
Güte,
zu machen.
Meine Güte, genau. Also wenn hier einer Sexist ist, dann ist es der Berg hier. Meine Güte. Genau.
Ja, ist okay. Sorry.
Aber falls ihr euch immer fragt, was ist denn dieser Discord-Server, von dem ihr immer redet? Also ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Es ist quasi unser privates Forum zum Podcast mit uns, über uns und mit allen euch.
Ja, und wenn ihr da dann mal ankommt, dann legt euch ja nicht mit unserem Mi6-Bot an, weil der schlägt krass zurück.
Ja.
Der hat ein eigenes Leben.
Aber genau, Link findet ihr überall. Meldet euch bei Discord einmal kostenlos an und dann könnt ihr hier ein bisschen mit reden über das, was wir hier besprechen oder worüber ihr sprechen wollt oder was auch immer. Wir freuen uns echt drüber, weil da kommen echt coole Sachen bei raus. Ich bleibe einfach mal in Skandinavien. Ich habe eine norwegische Serie geschaut und zwar heißt die Fenris. Fenris hat also was mit Wölfen zu tun, ist eine norwegische Krimiserie, die eine ziemlich gute Idee hat als Grundlage der Geschichte, die erzählt wird, leider aber wirklich keinen guten Drehbuchschreiber hatte und das ist ein bisschen schade. Worum geht's in Fenris? Wir haben die von Ida Elise Broch gespielte Emma Salomonsen. Die erwähne ich deswegen so, weil ich die total toll finde aus der Weihnachtsserie Weihnachten zu Hause, die ich auch dieses Jahr sicherlich wieder beide Staffeln gucke. Also, die ist eine junge Frau, die arbeitet in einem Institut für Natur. Und zwar wird quasi alles, was mit Naturbehörde irgendwie so zusammenhängt, überwacht in Norwegen. Und sie ist in dieser Behörde zuständig für das Wolfsmonitoring. Das heißt also, es wird der Bestand von Wölfen überwacht, es werden die Bewegungsmuster aufgezeichnet, es werden verzeichnet, wie viele neue Welpen es gibt, wie weit sich die Wölfe in welchem Areal bewegen, vermehren, was auch immer. Also Wolfstracking, Wolfsmonitoring. Sie macht das viel im Labor, also auch gerade Analyse von Fellproben, von Kotproben oder sowas, um dann Rückschlüsse zu ziehen auf den Bestand und die Population. Denn unweit von Oslo gibt es eine Wolfszone, so genannt, wo eben die Wölfe auch geschützt sind. Und ihr Vater, zu dem sie nicht so besonders gutes Verhältnis hat, da gibt es irgendwie eine Familiengeschichte, der arbeitet draußen, er wohnt in einer Hütte dort an diesem Wald und der läuft halt draußen rum und holt diese Proben, beobachtet über Wildkameras den Bestand und so weiter und so fort. Jetzt passiert Folgendes, in diesem Ort verschwindet ein Teenager. Daniel verschwindet und natürlich ist schnell die Stimme laut, ja natürlich, die Wölfe sind jetzt näher gekommen, sind jetzt gefährlich und reißen sich Menschen. Und das wird untersucht von der örtlichen Polizei, die absolut krass unfähig ist, das muss man halt wirklich sagen, sind absolute Vollpfosten, obwohl sie nicht so wirken, weil nämlich die Schauspieler und wie die ihre Figuren spielen, wirken nicht so, als wären es Volldeppen, verhalten sich aber wie Volldeppen. Das ist ein bisschen strange, dann kommt eben diese komische Familienklamotte dazu, dann kommt dazu, dass in diesem Ort die Bürgermeisterin dafür natürlich sorgen will, dass dieses Dorf und die Gemeinde mehr Geld kriegt, mehr Anerkennung und bedeutsamer wird und das versucht sie hinzukriegen mit ihrem Sohn, denn der ist Jäger und versucht eine Lodge zu etablieren, wo Fremde herkommen können, die kriegen dann dort Zimmer und Guides und Scouts für draußen für die Jagd und natürlich wäre das absolute Highlight, wenn die Wölfe jetzt für gefährlich erklärt werden würden und die dann gejagt werden dürften. Das heißt, es prallen so unterschiedliche Interessensgruppen aufeinander, es hängt auch in der Luft, dass wie gesagt ein Kind vermisst wird, die Polizei ist involviert, die Wolfsforscher wollen natürlich den Wolfsbestand schützen, das passiert alles. Finde ich als Ausgangslage super interessant. Das noch gepaart mit diesem typisch skandinavischen Look, alles so ein bisschen düster, mit cooler Musik unterlegt, Wälder, Dunkelheit, Berge, Wasser, Wölfe, irgendwie alles cool. Finde ich vom Style her geil gemacht, ist auch schon gut geschauspielert von den meisten. Was dann aber in dieser schon interessanten Verstrickung untereinander noch für Verstrickung von den Drehbuchschreibern da reingeschrieben wird, frage ich mich bis heute, warum das sein muss. Also es kommen hanebüchene Geschichten und Beziehungen von den Menschen untereinander ans Licht, wo du wirklich dich fragst, hat das irgendjemand gebraucht? Also und zum Beispiel auch die Hauptdarstellerin hat einen Sohn, den sie mitschleift in die Wälder, als Schülerpraktikum oder so, der ist komplett nutzlos und überflüssig. Niemand braucht den. Er ist voll das nervige Filmkind und er hat keine Funktion. Du kannst ihn rausschreiben, die Story kannst du trotzdem erzählen. Das ist alles ein bisschen komisch. Dann ist in dem Ort auch noch so ein zurückgebliebener, so der so autistische Züge hat, der ist dann da auch irgendwie mit involviert. Dann hast du in der Schule so einen halbstarken Typen, der irgendwie schon dreimal sitzen geblieben ist, der nur Scheiße baut, der dann irgendwelche Kinder im Wald an Bäume fesselt und versucht, Wölfe anzulocken, so als Mutprobe und denen Angst zu machen. Das spielt da irgendwie alles mit rein. Und all das knallt in dieser Story, die Kriminalaspekte hat, aufeinander. Und das ist super schade, dass das gar nicht funktioniert, weil das ist wirklich, es hat mich eher angestrengt, das zu gucken, weil es immer abstruser wird und auch so unnötig. Also hätte mir als Regisseur jemand das Drehbuch vorgelegt, hätte ich gesagt, pass auf, fang neu an. Das bringt nichts. Das hat sich komplett verrannt in so unnötige Erzählstrukturen, die keiner braucht, um die eigentlich gute Idee rüberzubringen, weil ich finde diese unterschiedliche Interessenslage und dass das mit diesen Wölfen irgendwie so im Vordergrund steht, das ist total cool gemacht, aber alles andere rundherum funktioniert dann nicht mehr, weil es nicht gut erzählt ist. Deswegen Fenris leider nicht gut. Leider wirklich sehr enttäuschend.
Ich finde, dafür steht auch exemplarisch, ich habe mir jetzt gerade mal das Poster der Serie angemacht, dass da irgendjemand auf die Idee gekommen ist, ey, pass auf, es geht ja um Wölfe. Machst du mal so drei Krallen, die durch den Schriftzug durchgehen. Das gibt's noch gar nicht. Das ist so innovativ. Lass uns mal wirklich mit diesen Motiven des Wolfs spielen. Das ist so exemplarisch dafür, wie wahrscheinlich hier mit Klischees umgegangen wird.
Ja, so ungefähr. Also die Hauptdarstellerin ist wirklich toll. Wegen ihr habe ich es auch halt irgendwie geguckt, weil ich mir dachte, ey, möchte die gerne mal in was anderem sehen? So Kriminalgeschichte im Norden, go for it, bin ich dabei. Aber irgendwie kann sie es nicht retten und es ist alles so leider so ein bisschen zu vertrackt.
Okay, halten wir fest, Berg möchte die Hauptdarstellerin gern mal in etwas anderem sehen. Heute ist Sommer ganz schön.
Sandro, darf ich mal einen Tipp abgeben für das, was du jetzt dabei hast?
Ja.
Es könnte ein Film sein, den ich auch bei mir auch auf der Watchlist habe. Ist es zufällig Paradise? Nein.
Paradise hab ich mit Berg schon mal sehr tiefenphilosophisch auseinandergenommen. Da ist auf jeden Fall.
Gucken nicht.
Guck ihn nicht.
Danke,
Sieben, guck ihn einfach nicht. Nimm ihn runter. Du kommst da jetzt drauf, weil ich Dystopia Deutschland reingeschrieben habe. Könnte wirklich gut passen, aber das ist tatsächlich Dystopia, die in Deutschland spielt, aber nicht aus Deutschland kommt. Und Paradise ist ja ein deutscher Film und das gucke ich ja nicht so gerne, habe ich aber trotzdem gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, guck nicht Paradise. Bei dem nächsten Film, ja doch, da würde ich eine Sehempfehlung aussprechen, denn ich habe geschaut, Gott, wie heißt denn der Film? Ich will ihn nicht falsch aussprechen. Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Wow, geht der gut von der Zunge. Ach, also ja, der neue Tribute von Panem, das ist ein Prequel. So, fertig, so nenne ich den. Ich nenne ihn jetzt nur noch Tribute von Panem. Ist wirklich ein Film, auf den niemand gewartet hat. Und ich gebe es zu, ich musste mich wirklich überwinden, ins Kino zu gehen. Habe ich dann aber doch gemacht, weil ich fand den Trailer gut. Ich mochte die anderen Filme. Ich finde es generell, ist einer der unterschätztesten, moderneren Filmreihen der letzten Jahre, Tribute von Panem, ne, weil alle Leute konzentrieren sich auf Beziehungsdreieck, Young Adult und sehen nicht, was da eigentlich für eine krasse Scheiße abgeht. Aber gut, das ist auch ein bisschen das Marketing hier in diesem Land gewesen, das muss man dazu sagen. Und andererseits waren die Kritiken auch ziemlich gut, deswegen habe ich es dann gemacht. Und warum ich den Film Dystopia Deutschland nenne, ist, weil das ist so wieder so ein schönes Beispiel, wie sich die Amis eine Dystopie vorstellen. Die fahren einfach nach Deutschland und drehen hier. Also was hier in dem Film vorkommt, ist das Olympiastadion, denn da werden die Hungerspiele hier ausgetragen, in die Humboldt-Universität, also generell viel Berlin, war ja auch in Mockingjay schon das Kapitol, deswegen macht das natürlich wieder Sinn, das hier auch wieder zu machen. Also das Krematorium in Treptow und das alte Stadthaus. Auch geil, dass der Landschaftspark Duisburg, da hat mein Kumpel Mokowitzki letztens ein Video gedreht auch und das ist, kommt hier auch vor, ist quasi District 12. Und jetzt habe ich euch aber, das Völkerschlachtdenkmal spielt eine sehr wichtige Rolle. Du hast die Krypta sieht man, die Ruhmeshalle und auch den Außenbereich, ist quasi ein Palast im Kapitol. Ja, du musst mehrmals schmunzeln als Deutscher in diesem Film. Düsseldorf und Köln kommt auch kurz irgendwas vor. Also es ist größtenteils in Deutschland gedreht, Kurzfassung. Und das Geile ist, für die ganzen schönen Naturaufnahmen sind sie dann nach Polen gefahren, weil in Deutschland dreht man nur die Dystopie. Deswegen, aber sehr, sehr geil. Sehr gut. Dadurch hat die Welt von Panem natürlich auch diesen sehr architektonischen, retrofuturistischen Look. Irgendwo so zwischen, weiß ich, DDR, Gotik, Moderne und Nationalsozialismus, das alles gemerged in so ein bisschen Dystopie und ein bisschen zerbombtes Brachland drumherum und mit den Distrikten und dann hast du sozusagen die Welt und das Ganze dann natürlich mit Compositing erweitert und verfremdet. Was ich an Tribute von Panem immer mochte, war die Welt und das Setup, also das Setting eigentlich eher. Ich mag den Zynismus dieser ganzen Geschichte, der da eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Liebesdreieck, ne, diese Mediensatire um die Hungerspiele, die Aufarbeitung von was Propaganda eigentlich bedeutet, wie Propaganda auch benutzt wird, um die Helden in Szene zu setzen, die Klassengesellschaften, wie das alles hier beschrieben wird, oder auch Entertainment generell als Manipulation, auch als so eine satirische Aufarbeitung von Castingshows. Und vielleicht haben das auch schon wieder viele von euch vergessen, da waren super Schauspieler drin. Also du hast natürlich Jennifer Lawrence, klar, omnipräsent, aber du hast auch Woody Harrelson, Stanley Tucci, Sam Claflin, dann den Hemsworth, wie hieß der? Nicht der Liam, sondern...
Liam.
Nee, nicht der Liam. Dieser, der,
doch, Liam.
Ah ja, stimmt. Der hemdsärmliche Hemsworth, also der Kleine. Also der Chris Hemsworth ist ja der Große, ist Thor, genau. Und, ja, auf jeden Fall. Dann hast du noch Philip Seymour Hoffman und so weiter. Und Donald Sutherland als President Snow. Und meine lange Introduction führte genau zu ihm, denn darum geht's. Es geht um die jungen Jahre von Colenius Snow, also ein sehr merkwürdiger Name. Das, was ich aber nicht wusste, dass auch dieser Film basiert auf einem Buch, was Suzanne Collins als Prequel der 4 Verfilmungen beziehungsweise der 3 Bücher damals geschrieben hat. Und das spielt 64 Jahre vor der ursprünglichen Reihe und ja, erzählt uns sozusagen, wie Coriolanus Snow, ich kann diesen Namen, dieser verheftlich diesen Namen ausgedacht, Coriolanus Snow, wie er sozusagen nicht an die Macht gekommen ist, aber wie sein Werdegang war. Und Das ist jetzt nicht gerade eine innovative Idee. Also ich weiß nicht, habt ihr euch bei Tribute von Panem gefragt, boah, Alter, wie interessant wäre das jetzt zu wissen, wie der President Snow jung wäre?
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber hatten wir ja auch vor kurzem schon mal, ne? Das, ich weiß gar nicht mehr, über was wir da gesprochen haben. Da haben wir uns auch gefragt. Ja, das erzählt mir jetzt die Geschichte, nach der ich nie gefragt habe.
Das war bei The Continental.
Ja, genau. Stimmt. The Continental.
Das ist ein super Vergleich. Richtig gut. Also man könnte, die meisten sagen ja so ein bisschen wie Star Wars, ne? Anakin Skywalker, wo ich dann aber denke, ja gut, Darth Vader zu sehen, wie er früher war, ist schon spannender, weil das kannst du ja einfach nicht wissen, ne? Wie der als Mensch war. Und ja, pff, ja, ist ein guter Vergleich, Steven. Aber Ballad of Songbirds and Snakes kommt auch nicht ohne diese Versuche daher, ne, die Blockbuster-Reihe, der sie entstammt, auch zu wiederholen. Kann ich ihr nicht übel nehmen, weil es gibt halt dieses Buch. Hat aber auch ganz eigene Stärken, die das Ganze entwickelt, ne? Also man kann sagen, es ist ein bisschen überfrachtet. Also damals gab es ja diesen Aufschrei der Fans auch, dass das letzte Buch in Mockingjay 1 und 2 aufgeteilt wurde. Und hier hätte ich mir das fast ein bisschen gewünscht. Naja, also zunächst erstmal ist ein bisschen, nimmt der Film dich wieder ein bisschen an die Hand und erklärt es vieles nochmal, was du eigentlich schon kennst. Ne? Wir erinnern uns, die Nation Panem, ne, diese, da gibt's ja dieses dekadente Machtzentrum Leipzig, Berlin, das Kapitol halt, wir wissen schon, und die versklavten Distrikte nach dieser Rebellion, die irgendwann mal stattgefunden hat, und wir sind hier schon im 10. Jahr der Hungerspiele in diesem Film. Das Problem ist nur, die will keiner gucken. Und das System, also das Prinzip ist aber genauso. Es werden jedes Jahr 24 Teilnehmer gezogen, also aus jedem Distrikt ein Junge und ein Mädchen, die als Tribute in eine Arena kommen, bis nur noch einer siegreich davon hervorgeht. Und das soll halt einerseits zur Einschüchterung dienen, auf der anderen Seite auch weitere Aufstände verhindern und insgeheim natürlich auch dem Amüsement der Elite, das ist klar. Und wir lernen hier den aktuellen Miterfinder der Hungerspiele kennen, gespielt von Peter Dinklage. Und auch die oberste Spielmacherin, gespielt von Viola Davis. Ihr merkt, der Cast ist schon wieder ganz cool. Und die spielen beide auch, also vor allem Viola Davis spielt hier einen Bond-Bösewicht. Anders kannst du es nicht sagen. Also inklusive, weiß ich nicht, Mörderfischbecken, wo sie die ganze Zeit irgendwelches Fressen reinwirft oder so einen großen Krug aus Schlangen mit Regenbogenfarben. Hier, die ist und hat auch natürlich ausgefallene Kostüme an. Die ist halt einfach nur drüber und böse. Hat aber richtig viel Spielfreude und Spaß an der ganzen Sache. Und geiles Make-up und so weiter, da waren die Filme ja schon immer gut. Und Peter Dinklage macht eigentlich das, was er immer macht. Er läuft und gibt klüge Sprüche ab und hintergeht alle. Macht er aber einfach weiterhin sehr charmant. Und dann hast du hier Jason Schwartzman, den hört man ja irgendwie in letzter Zeit auch relativ oft. Also der spielt hier den Vorgänger sozusagen, ich glaube auch sogar Verwandten von Stanley Tucci's Moderatorencharakter. Interessanterweise hier auch zwischendurch mal so Wettermoderator, weil irgendwie muss er ja die Wartezeit überbrücken. Das ist alles noch nicht so pompös überinszeniert wie in den Spielen später. Und das hat schon so, das ist auch schon schwarzer Humor, das ist auch so ein bisschen böse. Man erinnert sich so ein bisschen an alte Fernsehshows, die teilweise nicht politisch korrekt auch mehr mit ihren Gästen umgegangen ist und so. Es ist schon ultra zynisch. Von den Hauptdarstellern hast du halt, wie gesagt, Tom Blythe, den kannte ich vorher nicht als Colorado Snow. Das ist fast so wie Shyamaladala Ding Dong. Und der. Und der macht das richtig gut. Also wenn das hier eine Neuentdeckung ist, dann entdeckt den mit diesem Film bitte da draußen, weil der hat den, habe ich diesen Charakter vollends abgenommen. Also wir haben halt mit Snow eine Figur, die sehr, sehr ambivalent ist. Der ist eigentlich so eine Antithese zu einem klassischen Held, weil wir fiebern halt irgendwie auch mit ihm mit, weil er aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Aber von Anfang an belügt er sich, seine Familie, alle, weil er sich halt irgendwie gibt wie jemand mit einer großen Abstammung, mit einem großen Namen. Und dabei, Peter Dinklage durchschaut den die ganze Zeit, weil er mit seinem Vater befreundet war und weiß, dass der halt einfach arm ist und sich irgendwie alte Hemden aus Gardinen macht und die Knöpfe von der Bartgarnitur eigentlich sind und so tut, als wäre er aber jemand. Naja, und das finde ich super, super schön. Und seine einzige Möglichkeit ist eben als Mentor also über die Rolle eines Mentoren an ein Stipendium zu kommen, ne, dass das vom Kapitol finanziert wird, weil einer kann es sich nie leisten, auch wenn er gerne so tut. Und das ist schön, wie er das spielt. Rachel Zegler spielt hier noch mit, über die kann man ja halten, was man will, aber man muss leidlos anerkennen, dass die extrem gut singen kann. West Side Story habe ich jetzt nicht gesehen, werde ich mir auch nicht antun. Aber in dem Film, sobald die spricht, denkst du dir, oh, sobald die singt, denkst du dir, ja, geil, mach mehr. Also es ist auch wirklich gut, wie hier mit Musik ein Satz gespielt wird. Weil es gibt viele Gesangsnummern, aber das ist Teil der Story. Also nicht abgeschreckt sein. Die ist Teil einer Band, die durch die Distrikte zieht und ist halt zufällig in District 12, wo die dann eben auch durch einen Verrat gezogen wird und dann eben zu diesen Hungerspielen kommt. Und das, wir sehen dann halt sozusagen, wie diese Hymnen auch entstehen, die später in den Filmen auch eine Rolle spielen. Das ist wirklich clever gemacht und sorgt auch dafür, dass der Film einen richtig geilen Score hat. Muss man einfach wirklich neidlos anerkennen, singen kann sie. Ja, und insgesamt macht der Film, also wer die alten Filme mochte, kriegt das hier gut. Also ich finde nicht, dass es der beste der Reihe ist. Dafür ist er mir zu losgelögt, aber ich finde es halt, wie gesagt, faszinierend, dass der junge Snow so eine Figur ist, die man, ja, wo man einfach nicht sagen kann, ob der gut oder böse ist und trotzdem irgendwie ihm die Daumen drückt und seine Beweggründe versteht, aber auf der anderen Seite auch immer denkt, oh, bitte geh nicht diesen Schritt zu weit, bis es halt zu diesem unvermeidlichen Ende kommt, weil, na, Spoiler, President Snow ist am Ende der Ultrabösewicht, das wissen wir. Und ich mochte es auch mehr, über die Hintergründe der Hungerspiele zu erfahren. Was ich nicht mochte, ist, wie das hier in diese Drei-Akt-Struktur gepresst wurde. Also das, du hast das Gefühl, du kriegst zwar einen guten Einblick, aber es geht viel zu schnell, wird viel zu viel erzählt. Hier hätte man tatsächlich wirklich den Film splitten können, bin ich der Meinung, aber haben sie halt sich dagegen entschieden. CGI war jetzt auch nicht immer on point, weil der Film hat jetzt auch nur 100 Millionen gekostet. Aber insgesamt sehenswert. Also kann ich wirklich sagen, das ist wirklich eine Reihe, die überrascht einen immer wieder. Also kann ich eine Sehempfehlung aussprechen.
Ja, es ist so ein, das ist bei mir so ein ambivalentes Ding, weil ich war dann so vom Ende der Originalreihe nicht mehr so angetan. Fand ich dann okay, aber auch nicht so richtig prall. Also irgendwie war nie was besser als der erste, fand ich. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen das Interesse verloren und finde auch alle Trailer, die ich bis jetzt gesehen habe, auch so auf so einem Level unsexy, dass ich eigentlich nie Bock drauf hatte. Und ich gucke den bestimmt. Aber dann nur irgendwie, wenn er dann auf Disney oder was weiß ich oder Paramount irgendwo kommt, dann haue ich mir das rein. Aber ins Kino würde ich auf jeden Fall nicht gehen.
Also ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich da mich ins Kino reinschleiche oder nicht. Aber die Kritiken sind ja eher gemixt als positiv aufgenommen. Also IMDb-mäßig bei den Leuten 7,2 ist schon nicht ganz schlecht. Ich fand die Trilogie, also die Buchtrilogie fand ich super. Ich fand die Filme auch gut und hatte schon Bock. Also der Trailer hat mich schon angesprochen. Nicht so, dass ich sage, wow, geil. Und wie Sandro gesagt hat, ist jetzt auch nicht, dass ich den Film jetzt irgendwie erwartet, gebraucht habe oder wie auch immer. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr ins Kino gehen. Ich werde warten, bis es den irgendwo zum Streamen gibt.
Das Geile, das Letzte, was ich dazu noch sagen kann, das Geile ist halt, wenn man hier, was hier für ein Sequel, Prequel spricht, ist natürlich, du kennst diese pompösen, großen Hunger Games mit diesen ganzen Social Media und TomTom und ein Jahr lang Promo. Und hier ist halt, weiß ich nicht, sitzen die eine Woche im Berliner Zoo eingesperrt, warten, bis sie dort einen Tag in die Arena können. Und das ist halt eine Arena, müssen sich dort mit Mistgabeln verprügeln, ganz archaisch. Und dann sind die Hungerspiele vorbei. Das ist halt so in a nutshell, wie barbarisch das eigentlich ist. Und das ist schon sehr interessant auch zu sehen. So, ne? Und deswegen funktioniert es ja auch nicht, weil du baust ja keine Verbindung. Das wird ja gar nicht medial ausgeschlachtet. So deswegen. Ja, ist schon cooles Zeug da mit drin.
Naja, dann nehme ich das mal so mit und mal schauen. Wird ja wahrscheinlich, wie das heutzutage ist, gar nicht so lange dauern, bis es den irgendwo zum Streamen gibt.
Das wird so sein.
Ich nehme euch jetzt noch einmal mit. Ich habe schon länger überlegt, ob ich das heute wieder als letztes sozusagen als Highlight der Folge mit reinnehme oder nicht. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, es wieder ans Ende zu setzen, weil ich einfach so unglaublich geflasht bin von der Serie und die mir so viel Spaß gemacht hat. Nach Primal Staffel 1 habe ich direkt im Anschluss auch die zweite Staffel geschaut und ich habe ja letztes Mal mich schon so ein bisschen darüber aufgeregt oder mich auch gefragt, wie diese Veröffentlichungspolitik bei WOW funktioniert, weil jetzt sozusagen heute habe ich erst die letzte Folge schauen können, weil die erst heute veröffentlicht wurde und die ersten Folgen der zweiten Staffel sind schon wieder raus. Also total strange. Das hilft euch da draußen jetzt nicht weiter, weil wenn ihr es jetzt irgendwie gucken wollt, müsst ihr es euch wahrscheinlich kaufen. Oder warten, bis es bei Wow raus ist und vielleicht erscheint es dann woanders.
Oder bei uns auf dem Discord-Server einfach mal nachfragen, wir kriegen da irgendwas hin.
Wenn Berg das sagt, ne, in Joe Pescis Ohren, ihr wisst.
Heimliche Parkplatztreffs hier, Dreiecknossen, das,
Oh nein, bitte nicht.
Also, ich wollte oder möchte jetzt auch an der Stelle nicht nochmal alles erzählen, was ich letztes Mal gesagt habe. Also ihr könnt euch nochmal die letzte Folge anhören. Ich habe das Grundsetup ja beschrieben. Es geht also um einen Urzeit-Steinzeit-Menschen, der sich mit einem T-Rex anfreundet. Und das Ganze funktioniert auf einer emotionalen Ebene komplett ohne Dialoge und ist extrem brutal. Das war die erste Staffel. Die erste Staffel war eher so aufgebaut wie so eine Art, ich nenne es jetzt mal Case of the Week. Also du hattest jetzt nicht eine durchgängige Story, sondern die haben halt so unterschiedliche Sachen und Gegner und Monster erlebt und mussten gegen die kämpfen. Und am Ende gab es dann so einen Cliffhanger für die zweite Staffel. Und was sie jetzt mit der zweiten Staffel gemacht haben, ist total clever, weil die haben irgendwie dieses höher, schneller, weiter haben die hier super umgesetzt, so dass es irgendwie alles Sinn ergibt. Also, es gibt erstmal eine neue Umgebung. Es gibt noch mehr diese Vermengung von Zeitebenen, die niemals irgendwie sich berührt haben. Also, du hast jetzt hier auf einmal noch die nordische Mythologie mit drin. Du hast Völker, die eigentlich eher so in die Kleopatra-ägyptische Zeitebene passen. Du hast so indische Krieger, die auf irgendwelchen Elefanten reiten. Also da wird super viel jetzt vermengt und es passt halt, wie gesagt, realistisch gesehen überhaupt nicht zusammen. Aber, ich sag's nochmal, das ist völlig egal für diese Serie. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, vor allem, weil man diesmal echt gut neue Charaktere auch mit einarbeitet, die zu den beiden dazustoßen. Und man baut ein Hauptgegner auf, der sozusagen sich durch die ganze Staffel zieht. Und dann machen die was noch viel clevereres. Es gibt eine Folge Nummer 5, die spielt auf einmal im Jahr 1890. Und zwar im viktorianischen Zeitalter. Und dort siehst du auf einmal den guten alten
Hitler.
Nein.
Hätte ich der Serie jetzt zugetraut, auf einem T-Rex reitend.
1890 wäre ein bisschen sehr früh gewesen. Nee, wir sehen
ach,
jetzt
weil der Rest so akkurat ist, sorry. Hab mich jetzt.
Nein, das spielt ja dann wirklich, das wird eingeblendet, 1890, das ist Ende des viktorianischen Zeitalters und wir sehen Vater der Evolutionstheorie.
Darwin.
Darwin.
Sag doch Hitler. Aufpassen, was ich hier sage. Scheiße. Tut mir leid.
Sandro, so, jetzt halte dich zurück. Meine Güte.
Wir waren bei 1890, du warst bei Charles Darwin. So.
Der ist mit seinen Kollegen dort in so einem viktorianischen Gebäude und erzählt denen was von der Evolutionstheorie und sagt dann auch, hier pass auf, in jedem von uns schlummert immer noch dieses Urtier und es bedarf nur die richtige Situation, damit das halt rauskommt. Und daraufhin wird er halt von den anderen ausgelacht und dann passiert genau das, was man sich jetzt vorstellt. Es passiert etwas, was genau das beweist. Und das ist so clever gemacht, weil diese Folge bringt im Grunde genommen die ganze Serie auf den Punkt und zeigt halt, worum es den Machern auf der philosophischen Ebene eigentlich geht bei der Serie. Halt darzustellen, dass halt in jedem Menschen ein Tier irgendwo schlummert und dass es halt nur bestimmte Umstände bedarf, damit dieses Tier halt geweckt wird. Und das ist ja auch das, was ich letztes Mal gesagt habe. Das ist extreme Gewalt gegenüber anderen Menschen, Lebewesen oder was auch immer, aber die ist halt in dem Sinne auch gerechtfertigt, weil es ums Überleben geht. Und das ändert sich auch in der zweiten Staffel ja letzten Endes überhaupt gar nicht. Und es gibt dann auch noch, abgesehen von dieser Hauptstory, nochmal einen Einschub von so einer kleinen Mini-Story, die über 3 Folgen geht, der Koloss. Und das ist so geil, das macht so viel Bock, nur um dann hinten raus. Und das ist der einzige kleine Makel, den ich der Serie jetzt anlasten muss. Hinten raus wird in 10 Minuten alles abgehandelt und das ist zu schnell. Es ist einfach zu schnell und das ist sehr schade, weil da hätte man sich ein bisschen mehr Zeit lassen müssen, damit es einfach noch noch kohärenter, noch homogener, noch besser, noch abgeschlossener wirkt. Es ist auch ein bisschen weird, was zum Schluss passiert. Da dachte ich auch erstmal so, okay, oh wow, okay. Aber ich finde und ich hoffe auch, es ist wohl eine dritte Staffel angekündigt, ergibt für mich gar keinen Sinn. Die Serie ist für mich so, wie sie jetzt ist, abgeschlossen. Es kann eigentlich nicht weitergehen und sie wären gut beraten, es jetzt bei den zwei Staffeln zu belassen, weil die großartig sind. Also ich habe ein ganz großes Herz für diese Serie. Ich kann sie jedem nur ans Herz legen. Sie ist besonders, sie ist speziell. Sowas sieht man nicht alle Tage. Und wer auf Animationsserien steht und auch ein bisschen Gewalt ab kann, weil, wie gesagt, die ist bockbrutal, dann schaut euch das an.
Ich hab's ja gesagt, ich guck das. Ich guck da rein.
Ich finde, die Serie, das ist die Serie kann man auch übersetzen in das ist wiederum Steven in a nutshell, oder? Das ist so baller, baller, gaga. Und dann irgendwie hat's trotzdem einen philosophischen Kern. Und das Ende ist, naja, müsst ihr selber gucken.
Ist also ja, alles stimmt, drin. Stimmt. Sind alle meine Trademarks vertreten. Also alles dafür, ja. Dafür stehe ich. Dafür ja. Bin ich hier, Jungs.
Ich bin eigentlich auch für was Bestimmtes hergekommen und musste eben heute in unserem Podcast-Chat, in der Gruppe, die wir zusammen haben, feststellen, Mo ist gar nicht da. Was irgendwie maximal bescheuert jetzt ist, weil am Anfang des Jahres, wir gehen mal so fast ein ganzes Jahr zurück, haben wir so unsere Most Wanted des Jahres, sag ich mal, präsentiert und gesagt, hier, das sind so die fünf Sachen, auf die wir uns freuen, die wir gucken wollen. Und da war ein Punkt bei Mo, die Serie Lucky Hank. Und die habe ich jetzt geguckt. Und Mo hat sie schon wieder vor, weiß ich, 1200 Jahren schon gesehen und durfte nie drüber reden, weil wir ihm das verboten haben, weil die Serie nirgendwo guckbar ist. Die ist nämlich jetzt erst rausgekommen. Allerdings auf Magenta, aber habe ich jetzt geguckt. Und ja, das ist die Serie mit Bob Odenkirk, den wir alle lieben, den wir alle toll finden. Und jetzt fängt die Herausforderung für mich an. Ich muss alleine drüber reden und ich muss euch versuchen zu erzählen, worum es geht. Und da bin ich eigentlich auch schon bei dem Kritikpunkt für mich, weil die Serie, finde ich, plätschert halt total vor sich hin. Alles super, alles toll, toll geschauspielert, schöner Humor, tolle Figuren, schön ausgearbeitet, aber es gibt keinen so richtigen roten Faden oder Punkt, worum es so genau geht. Und das hätte ich irgendwie, auf der einen Seite hätte ich das gerne vorher gewusst, weil ich die ersten zwei, drei Folgen da saß und mir dachte, ja, das ist ja irgendwie alles schön und gut, aber was erzählt ihr eigentlich für eine Geschichte? Also, Bob Odenkirk spielt Hank. Das kann ich schon mal sagen, das ist sicher. Er spielt Henry Devereaux. Er ist Professor an einer Schule und ist Literaturprofessor, hat auch früher mal was veröffentlicht als Autor. Auch recht erfolgreich war das Buch damals, hat aber nie wieder was geschrieben. Und er ist der Fachbereichsleiter für eben englische Literatur. Und die anderen, die in diesem Fachbereich arbeiten, sind im Prinzip alles irgendwelche Kackbratzen. Also da ist jeder, wo du dich fragst, Alter, warum ist denn der Professor? Das ist eine absolute Hohlbirne oder ein absolutes Arschloch oder eine absolute Trinkerin oder was auch immer. Also alles ist in dem seinem Fachbereich unter ihm irgendwie vereint. Und es fängt eben an, dass die Leute eine Revolution gegen ihn starten und einen Komplott starten, ihn abzuwählen als Bereichsleiter. Was auch in der ersten Folge passiert, und ich spoiler das jetzt so ein kleines bisschen.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Im Endeffekt führt's dazu, dass er in so einer Sitzung, die abhalten, wird er abgewählt, dann wird neu gewählt und bei der Neuwahl wird er wieder gewählt. Also aus einem total dummen Zufall, weil die zu dumm sind, sich abzusprechen. Also es ist halt...
Es ist ja, so, also hier wie so deutsche Behörden, Wohnungssuche, das klingt genauso.
Ja, genau. So, und das ist aber ziemlich sinnbildlich für die Serie. Also es ist irgendwie alles ein bisschen strange, ein bisschen weird. Und du fragst dich halt ganz oft, ist er der Bescheuerte in dieser Welt? Oder ist die Welt um ihn herum bescheuert? Und damit spielt die Serie ganz cool. Und das ist irgendwie charmant und natürlich mit tollen Schauspielern. Und was mich eben, wie gesagt, aber stört, ist, ich weiß nicht so richtig, was jetzt der Kern ist. Es werden verschiedene Geschichten erzählt, alles dreht sich irgendwie um ihn. also seine Professur an dieser Schule, seine Tätigkeit als Fachbereichsleiter, seine Konflikte mit seiner nicht so ganz gut geratenen Tochter, dann seine persönliche Ehe mit seiner Frau, die auch so ein Riesenplot in der Serie, einen neuen Job will, aus ihrem entfernten Vorort von New York, wo sie leben, weg will und in New York ein Jobangebot annehmen möchte. Dann geht's um seinen Kumpel, dann geht's um seinen Vater, mit dem er schon seit 15 oder 20 Jahren nicht mehr gesprochen hat. Dann geht's um seine Mutter, die, sag ich mal, ihnen auch keine besonders liebevolle Mutter gewesen ist. Also das wird alles erzählt. Also im Groben geht's um sein Leben in irgendeiner Form, aber so richtig, was so richtig der Kern ist, der erzählt werden möchte, das kommt nicht dabei raus und das hat mich gestört. Ich habe mit Mo gesprochen, er hat gesagt, es hat ihn gar nicht gestört. Also für ihn war das eigentlich der unique selling point der Serie, dass du diese weirden Episoden aus seinem Leben erzählt bekommst und dass er das halt irgendwie total cool fand. Ich brauchte irgendwie eine Struktur. Also mich hat das halt tierisch gewurmt. Und ich finde es eigentlich immer am geilsten, wenn ich eine Serie gucke, wo ich noch nicht so richtig weiß, worum es geht, und die erste Folge so richtig mir das Setup baut, mir die Figuren vorstellt und dann am Ende so eine Szene hat, die so Schlüsselszene ist, wo ich mir denke, ah, das sehe ich jetzt in den nächsten 6 Folgen, wie das passiert.
Wie in Barry zum Beispiel. Lieber. Also fällt mir jetzt als erstes ein, genau. Wo am Ende was passiert der ersten Folge, denkst du dir, ach, darum geht das.
Zum Beispiel auch, was mich im Positiven absolut geflasht hatte damals, war die erste Folge von der Fargo-Serie. Weil da war die erste Folge ja wie ein Film und 10 Minuten vor Schluss dachte ich mir, hä?
War das mit dem Glas?
Was wollt ihr mir jetzt? Nee, das war das mit dieser Polizeikontrolle.
Ach so, oh, ist das gut.
Wo der angehalten wird, der Killer, und dann aber weiterfahren kann und so. Also, irgendwie dachte ich mir bis 10 Minuten vor Schluss, Leute, geil, ich feier's total, aber was wollt ihr mir eine Staffel lang hier erzählen? Und dann kommt so eine Schlüsselszene, wo du denkst, ah, alles klar, das wird mir jetzt in dieser Staffel erzählt. Und das passiert bei Lucky Hank leider nicht. Deswegen habe ich auch wirklich gebraucht, um da reinzukommen. Natürlich ist Bob Odenkirk großartig, da brauchen wir nicht drüber reden, ist einfach ein geiler Typ, der im Prinzip eine waschechte Midlife-Crisis hat und du möchtest ihn eigentlich nehmen und schütteln und sagen, Junge, komm klar, das ist doch nicht dein Ernst, du bist ein erwachsener Mann. So, das ist irgendwie wahrscheinlich, manch einen mag das total ansprechen, Moja zum Beispiel, das schwamm mir so im Kosmos der Unsicherheit alles irgendwie rum, deswegen fand ich es nicht so mega toll. Hätte auch vielleicht bissiger sein können, weil, das muss man auch sagen, das ist sehr nüchtern erzählt in dem Sinne, dass es so real ist, dass es auch wirklich so passieren könnte. Es ist also nicht so oft überzeichnet, sondern es ist zwar manchmal drüber, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen so sind. Und das macht es manchmal so ein bisschen unspektakulär, finde ich. Also ich habe da sehr gemischte Gefühle bei dieser Serie, trotzdem ist sie sehenswert, weil natürlich mögen wir Bob Odenkirk, ist geil gefilmt, sind coole Sets, es sind auch die anderen Schauspieler, sind alle super. Lucky Hank gibt gerne eine Chance, aber so richtig so eingewickelt, dass ich sage, boah, ist das geil gewesen, hat es mich leider nicht.
Also eine großartige Enttäuschung.
Ja.
Ich weiß ja, auf Magenta kann ich gar nicht reingucken.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich aus dieser Review jetzt machen soll. Die lässt mich so mit so viel Fragezeichen zurück, aber irgendwie auch nicht genug, als dass ich sagen würde, wow, jetzt muss ich diese Serie sehen. Also das Einzige, und das hast du jetzt nun auch ein paar Mal nun schon erwähnt, ist tatsächlich, also wenn Bob Odenkirk da nicht mitspielen würde, wäre das für mich völlig uninteressant.
Ich befürchte es tatsächlich auch, ja. Also jetzt, wo du das gerade noch mal so auf den Punkt bringst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen und erschreckt mich ein bisschen. Ja, wenn du den jetzt aus der Gleichung rausnimmst, dann würde ich auf jeden Fall ganz klar sagen, braucht ihr euch nicht angucken.
Crazy.
Krass.
Naja, mal gucken, vielleicht hören wir ja noch Moos Meinung dazu und vielleicht kann der uns das noch besser verkaufen. Was meinst du, Steven?
Schön wär's gewesen an dieser Stelle. Lieber Mo, schön wär's gewesen.
Ja, lass ihn doch mal Urlaub machen, mein Gott.
Nicht.
Wäre Fahrradkette, können wir jetzt nicht ändern, müssen wir halt gucken, wie das beim nächsten Mal hier aussieht. Aber vielleicht kann uns ja jetzt der Sandro nochmal nach Italien entführen. Vielleicht gibt's da was Schönes zu sehen. Oder?
Es ist immer schön, wie du in meine Fallen tappst. Ich habe nämlich hier Little Napoli verklausuliert und das ist der kleine Napoleon. Ja. Damit meine ich nicht das Klischee seiner Körpergröße.
Oh Gott, ey, das ist aber auch echt scheiße verklausuliert, ey. Also irgendwie geil, aber irgendwie auch scheiße. Beides zugleich.
Napoleon war gar nicht klein, er war nämlich 1,68 und das war für einen mitteleuropäischen Mann von vor knapp 200 Jahren Durchschnittsgröße. Zum Vergleich, Goethe war 1,69 und Friedrich der Große war 1,60. So, habt ihr wieder was gelernt hier in eurem Bildungspodcast? Nein, Little Napoli habe ich das genannt, weil das hier nämlich nur die Kurzform des eigentlichen Werks von Ridley Scott ist. Denn, um es vorwegzunehmen, ja, der Film ist eine Wucht gewesen und ja, es wird sehr, sehr viel weggelassen. Okay, also, wie fange ich an? Ich könnte jetzt natürlich über den Inhalt reden, also sagen, worum es geht, aber das ist mir irgendwie zu blöde, weil Napoleon ist eine der, weiß ich nicht, bekanntesten Persönlichkeiten unserer Menschheitsgeschichte. Hier empfehle ich Wikipedia, vielleicht kennt ihr die Seite oder wahlweise ein gutes Buch oder was auch immer. Es gibt auch sehr viele tatsächlich sehr gute Arte-Dokus, die mir in Vorbereitung des Films oder auch in Nachbereitung des Films geholfen haben. Die sprießen nämlich gerade durch die Popularität des Films aus dem Boden. Könnt ihr euch also mal reinziehen. Da habt ihr die Handlung. Was ich sagen will, ist, dass der Film grundsätzlich von zwei Dingen handelt. Und zwar, einmal hast du Napoleon als strategisches Genie auf dem Schlachtfeld. Und du hast Napoleon als jammernden Psycholappen im Schlafzimmer. Das ist genau, um die zwei Sachen geht's. Denn neben den militärischen Ereignissen, die wir halt aus seiner Geschichte kennen, steht hier vor allem die sehr, sehr toxische und sehr abhängig machende Liebesbeziehung zu Kaiserin Josephine im Mittelpunkt. Die wird von Vanessa Kirby gespielt. Und erster Disclaimer. Sorry, Mo, du hörst dir jetzt sowieso gerade zu und bist dir sowieso schon total aus dem Häuschen, weil Berg dich hier so bloßstellt. Jodie Comer. Das ist großartig, die sollte ja diese Rolle spielen. Wir alle wollen gerne mal mit ihr einen drauf machen, aber gegen Vanessa Kirby, da kackt die leider ab. Also die Frau hat einfach Augen, du möchtest drin baden gehen. Ich würde genauso sabbernd und miauend neben ihr herlaufen wie Joaquin Phoenix, wirklich sofort und auch direkt 3000 Mann in den Tod schicken. Völlig egal, Hauptsache ich darf deren Erben machen. Wahnsinn. Also Vanessa Kirby, die Kurzfassung ist, sie spielt Josephine wirklich sehr gut. um ja auch mal den Show wie raushängen zu lassen. Und die hat eine krasse Aura einfach, ne? Also die, was die mit ihren Augen einfach anstellt, das ist so ungefähr wie so die Wirkung von Cillian Murphy, wenn ihr den kennt. Ridley Scott ist halt.
Der aber heißt Killian, bitte. Killian.
Ach sorry, ich wollte dir die Gelegenheit geben.
Noch nie gehört, wer ist denn das?
Das klär mal im Beste Filme-Podcast, Steven. Ridley Scott ist ja mittlerweile alles egal, ne? Der ist ja irgendwie 85 oder sowas und dreht trotzdem irgendwie in 80 Tagen dieses Ding hier ab. Und irgendwie, der wurde ja auch dann so kritisiert und so gibt es so lustige Interviews, wie dann eben Historiker vorgeworfen haben, dass das nicht akkurat war. Und der immer nur so in den Talkshows, get alive. Und dann die Franzosen dann irgendwie so sich beschwert haben, dass einer ihrer wichtigsten Figuren nicht akkurat dargestellt werden. Und der so, naja, die Franzosen mögen ja nicht mal sich selber, von daher. Das ist so wirklich, der hat einfach so eine Arschruhe weg. Und das merkst du halt auch so. Joaquin Phoenix ist in dem Film, ist 49 Jahre alt und Napoleon ist am Anfang des Films 24. Egal. Müssen wir nicht de-agen, komm, das lass mal, es ist ihm einfach egal. Auch dass Josephine eigentlich 10 Jahre älter ist, egal. Komm, ist egal. Ne? Und Vanessa Kirby ist aber irgendwie in ihren 30ern drauf geschissen. Und dass man auch ohne Geschichtswissen kaum hinterherkommt und hier durch 30 Jahre europäische Geschichte durchgeprügelt wird, geschenkt, und dass man nichts von Napoleons Motiven eigentlich im Laufe des Spielfilms erfährt. Außer dass es halt ihm um Ruhm und Macht ging und um Liebe. Ach, komm, geh heim, ist egal. Wer jetzt schon genervt ist von meinen Ausführungen, der kann es eigentlich direkt lassen mit dem Film. Wer aber mal wieder einen richtigen Film sehen will, also so 200 Millionen Dollar auf die Wand geworfen und jeder Cent wird umgesetzt oder bleibt kleben bei Ausstattung, Kulissen, Heeren an Statisten, Waffen, Kostümen, ein Film voller Eleganz und Prunk und Imposanz und Bildern, die sich so in ihrer Wucht auf die Netzhaut brennen, der ist hier halt richtig. Und das war ja auch abzusehen bei Ridley Scott. Und ich habe das gesucht. Ich bin ein Sucker für epische Schlachten. Ihr wisst das. Ich sage euch, Freunde, das sind Schlachten. Die sind so dreckig. Und das ist dermaßen stark inszeniert. Das habe ich echt lange nicht mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Form schon mal gesehen habe. Wir haben hier gleich im ersten Drittel die Schlacht um Toulon. Eine Belagerung. Großartig und auch tut wirklich weh, wie hier Menschen zerfliegen. Außerdem den Russland-Feldzug 1812 inklusive Bild von dem brennenden Moskau, und das ist so episch. Ich meine, die Russen haben ja quasi Moskau auf verbrannte Erde einfach zurückgelassen, dann selbst angezündet, um die Ressourcen quasi denen zu nehmen, und fast der Großteil der französischen Armee ist dann einfach auch verhungert. Und das ist eine der größten militärischen Katastrophen der Geschichte, und das wird hier sehr gut gezeigt, was das auch für Auswirkungen und für moralische Auswirkungen hatte. Unglaubliche Bilder. Und herausragend ist die Sequenz in Austerlitz. Ihr habt es wahrscheinlich im Trailer schon damals gesehen, dieser Angriff mit den Kanonen auf dem Eis, wo dann die fliehende Armee, ne, die schießen mit den Kanonenkugeln aufs Eis und die sinken dann ein, und teilweise unter Wasser spielt das. Das ist so stark. Also das ist eine unglaublich erschreckende Schlachtsequenz. Also fand ich wirklich großartig, wie das inszeniert war auch einfach. Und Spoiler fürs Ende, Napoleon muss halt zweimal ins Exil. Einmal geht er ja nach Elba, dann kommt er wieder zurück. Dann gibt es seine größte Niederlage in Waterloo, auch das wird hier gezeigt. Und schließlich muss er ins Exil auf St. Helena, wo er dann irgendwann stirbt. Steven, du sagst ja oft gern, wenn die FSK pennt, Alter, hier haben die keine Ahnung, was FSKK oder sowas, aber das ist, der Film ist ab 12, und wer hier mit, also kannst ja, heißt ja immer, du kannst mit deinem 6-jährigen Sohn, und ich war damals so ein Stift, ich habe da meine Eltern mit schon sehr, also nicht mit 6, aber mit 8 bis 10 Jahren gesagt, guck mal, ein Schlachtenfilm, ich will da rein. Alter, wenn du mit deinem 6-jährigen Stift hier reingehst, der kommt als Fritz Honka wieder direkt raus. Und wirklich, hier wird direkt zu Beginn des Films Napoleons Pferd, also der Torso von dem Pferd zerschossen. Dir fliegen so Füße und Gedärme die ganze Zeit im Gesicht, dass dir schwindelig wird, und überhaupt. Das Ding ist so ein Antikriegsfilm. Na klar hast du schöne Panoramen, wenn die da aufeinander zureiten und sowas. Aber sobald es in die POV der Soldaten geht, und das geht's hier sehr oft, ist das so ähnlich wie in der Schlacht der Bastarde bei Game of Thrones, wo mehr Leute zerquetscht oder zerdrückt werden oder zertrampelt werden, als überhaupt durch ein Messer sterben. Und auch hier ist das halt so. Man kann echt kaum hinschauen. So sinnlos und belanglos werden hier halt Menschen über den Jordan geschickt. Das ist großartig. Und das hier ist trotzdem, ich muss es nochmal sagen, ist kein fertiger Film. Ich wusste das vorher, deswegen bin ich auch nicht mit dieser riesigen Erwartungshaltung rein. Das ist hier ein Best of Napoleon auf Bombast. An irgendeiner Stelle sagt Napoleon zu Josephine, du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Und ich denke mir so, wann habe ich denn das gesehen? Plötzlich rennt dort ein Kind rum, was machen die dort? So, weißt du, aber wenn die sich streiten unter ihre Bettgeschichten und sowas, da legt dann Ridley Scott den Finger in die Wunde und demaskiert halt auch die Ikonografie von Napoleon. Und deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie ernst man hier französische Kritiken nehmen sollte oder nicht. Ist ihm auf jeden Fall offenbar scheißegal. Joaquin Phoenix spielt das dann entsprechend auch großartig. Du hast nämlich hier das Gefühl, den haben sie direkt aus Bo is Afraid genommen und ihm diesen Hut aufgesetzt, und zack, haben sie den ans Schlachtfeld gestellt. Wirklich, das ist ein geifernder, sabbernder Lustmolch, der aber eben auch in anderen Szenen ein unglaublich guter Stratege ist, dem du das halt vollkommen abnimmst, wie der die Heere ausmanövriert und wie der das halt alles im Vorfeld schon so durchkalkuliert, den dann aber eben das auch alles zu Kopf steigt. Und das ist halt so schade, dass der Film unfertig ist, weil einerseits ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll abschließend, weil einerseits sind das Bilder, grandiose Bilder, die du im Kino sehen musst, gerade weil heutzutage kaum noch ein Film das macht, also so eine Art von Epos, wo 100 Pferde nebeneinander reiten und du einfach ein Close-up von den Pferden machen kannst, über die ganze Weite hinweg, und das ist nicht CGI, und du denkst dir, krank, wie kann man sowas noch machen? Und dann auf der anderen Seite denke ich mir halt, es ist halt schon ein 4-stündiger Director's Cut auf Apple TV angekündigt, der dann das ganze Werk zeigt, den aber Sony nicht ins Kino bringen wollte. Das ist schwierig. Ich kann jedenfalls sagen, ich wäre nach dem Kino, wenn ich den so im Kino, ne, ich habe den jetzt so im Kino gesehen, und ich wäre direkt nach Hause gegangen und hätte mir nochmal den 4-Stunden-Film angeguckt. So geil fand ich den. Und so schnell waren die 158 Minuten, die der Film ja jetzt schon hat, auch dann schon vorbei. Also ich würde sofort den Director's Cut nochmal gucken, weil ich die Lücken gerne filmen würde und diese opulenten Schlachtenszenen, die haben es auch verdient, die mehrmals zu sehen. Also handwerklich vom Filmemachen her ist das wahrscheinlich einer der besten Filme seit langem oder auf jeden Fall des Jahres. Dadurch, dass der Film aber nicht wirklich rund ist und man nicht wirklich Charaktertiefe oder Chemie zwischen Vanessa Kirby und Joaquin Phoenix spürt, kann ich nicht sagen, dass der Film perfekt ist oder sowas. Ne? Ihr versteht meinen Zwiespalt. Aber meine Fresse, waren das viele Gedärme.
Naja. Ey, das ist so krass. Ne? Ich habe jetzt wirklich Angst gehabt, als du entschlüsselt hast, ich rede jetzt über Napoleon. Ich dachte mir, okay, geht klar, ich penne derweile. Weil inhaltlich gibt es nichts, was mich dieses Jahr weniger interessieren würde als Napoleon. Aber ich hatte so 20% in meinem Hinterkopf, dass ich mir dachte, ja, es könnte aber auch so ein Erlebnis sein wie bei Oppenheimer. Dass du weißt, hast null Interesse, null Bock, das zu sehen, ist gar nicht deine Thematik, aber vielleicht ist der Film geil. Und genau die 20% hast du jetzt voll getriggert, weil ich auch davon überzeugt bin, dass halt Ridley Scott der absolut geilste Typ ist. Ich habe auch schon einige Interviews gesehen, die er zu diesem Film gehalten hat. Und das fand ich auch immer schon super und dachte mir, ja, der wird das halt auch einfach geil inszenieren. Und er hat ja auch mit solchen Sachen wie Last Duel und so ja auch schon in diese Schlachten und Epochen ja auch schon so ein bisschen reingelunzt und das ist halt auch damals schon so gewesen, dass ich mir dachte, nee, interessiert mich nicht. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte, ja, eigentlich irgendwie doch geil von ihm. Und deswegen, ich gucke den. Ich gehe nicht ins Kino, glaube ich, aber ich gucke den. Und wenn du sagst, das ist so begeisternd und der Director's Cut kann es vielleicht nochmal rocken, dann bin ich sehr gespannt drauf. Aber im Grunde genommen gibt es wirklich dieses Jahr keinen Film, der mich weniger interessiert als der.
Also ich kann jetzt fast das Gleiche wiederholen, was Berg gerade gesagt hat. Ich bin jetzt in dem Zwiespalt. Es gibt schon etwas, was mich an dem Film auch interessiert. Das sind halt die Schauspieler, das ist die Art und Weise, wie es gedreht wurde und das sind auch ein Stück weit die Schlachten. Aber alles andere und das, was den Film dann letzten Endes ja wahrscheinlich auch im Director's Cut ausmacht, das macht es für mich wahrscheinlich eher uninteressanter. Und ins Kino gehe ich für den Film nicht und dann wird es natürlich schwer. Ich weiß nicht genau, ob es dann die gekürzte Fassung auch noch zu sehen geben wird, dann bei Apple oder ob das nur der Director's Cut ist. Aber ich kann mir gerade echt nicht vorstellen, dass ich mir 4 Stunden Napoleon anschaue, weil es gibt nichts, was mich weniger interessiert. Also
ja, du bist ja so ein Serientyp. Vielleicht machen sie es so, wie jetzt hier Baz Luhrmanns Australia kommt ja auch nochmal als Miniserie jetzt gerade raus, als Director's Cut. Haben sie dann als Serie unterteilt. Vielleicht sind sie schlau und machen es ja auch so. Wäre eine coole Möglichkeit, weil der Film ist ja auch sehr episodenhaft erzählt. Was das natürlich nicht besser macht, aber ist psychologisch irgendwie geiler, weil du guckst dann immer nur eine Stunde und dann hast du 4 Folgen Miniserie. ich weiß es nicht. Ey, Leute, der Film ist mega. Also, wie gesagt, theoretisch müsstest du jetzt ins Kino gehen, Eisdieben, weil du siehst wenig Dialoge, aber viel Schlachten. Und die halt in groß. Aber ich verstehe schon eure Vorbehalte. Ey, ich kann es euch auch nicht besser machen. Es ist, wenn die erzählen, ist es geschwollen. Und die haben hier Rüschenkostüme und das ist alles nicht so geil, ne? Aber meine Güte. Der Typ kann einfach inszenieren. Und das hämmert dir einfach alles weg. Und Darius Wolski, der Kameramann, den er seit Prometheus hat, ist auch ein Genie. Also das ist wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, in einem Filmjahr, wo wir so viel Dreck auch hatten, ja, also was gerade im Blockbuster-Bereich anging, ne, ich rede jetzt nicht von Arthouse-Pärchen, die gab's ja auch, da hast du mal wirklich wieder, vielleicht war der Film gar nicht so gut, wie ich den empfinde, aber du hast einfach mal wieder einen Typen, so einen Meisterregisseur gesehen, der einfach alle zur Seite geschubst hat und gesagt, komm, ich zeige euch mal, wie das geht, wo wir die Kamera hinstellen und wie wir jetzt einen richtig geilen Film machen. Das Geile ist, der ist auch faul. Der hat die gleichen Sets teilweise wie ein Gladiator genutzt. Der kennt einfach mittlerweile die Welt mit seinen 85 Jahren und weiß genau, die Schlacht können wir dort machen, die Schlacht können wir dort. Ägypten fahren wir auch hin. An 2 Tagen muss das fertig sein. Das ist einfach ein Directing-Genie. Und das ist halt, du spürst es und ach, ist einfach alles geil. Von daher.
Und weil du vorhin gesagt hast, er hat den in 80 Tagen gedreht, auf IMDb steht, es sind tatsächlich nur 61. Das ja, ist ja ein extrem krasses Tempo.
80, das ist ja, Ridley Scott unterschreitet das immer. Der hat 80 Tage beanschlagt und ist in 61 Tagen fertig gewesen, haben die alle noch ein bisschen Urlaub gemacht. Muss ja mal überlegen. Das ist so krank.
Wahnsinn.
Und der unterschreitet Wahnsinn. Ja auch immer sein Budget. Der Mann. Ja.
Etwas, wofür auch Nolan bekannt ist.
Hm.
Ja. Da schließen wir wieder den Kreis zu den beiden Filmen, die mich wenig interessiert haben dieses Jahr. Ich könnte dir stundenlang zuhören, wie du über diesen Film redest. Finde ich irgendwie total geil. Ich bin dann doch gespannt, wie ich ihn dann am Ende finden werde. Ich werde dann doch wirklich gucken. Und klar würde ich es gerne mit dieser etwas nicht direkt Director's Cut mäßigen Version probieren, dass man zum Antesten so den Zeh ins Wasser halten. Aber mal gucken, ob das möglich ist. Ansonsten gucke ich mir halt das ganze Werk an. Ja, ist doch egal dann auch am Ende. Leute, wir haben jetzt hier wirklich schon wieder 1,45 fast voll gemacht, aber es war richtig cool. Wir hatten geile Sachen dabei. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass ich nächste Woche erfahre, warum ich nicht nach Holland fahren darf.
Soll ich euch den Film erzählen und dann reden wir nächste Woche drüber? Wollt ihr Hausaufgaben? Ich erzähle nichts.
Ja gut, das klingt doch. Das klingt gut.
Passt auf, Leute. Das könnt ihr da draußen ja auch mitmachen. Es gibt nämlich einen Film, ich wollte den auch nur anteasern, aber man muss darüber einen Spoiler-Part machen, weil der tiefenpsychologisch ist. Es gibt einen Film namens Speak No Evil. Eine dänische Familie lernt in der Toskana ein holländisches Pärchen kennen und besucht die dann zu Hause. Mehr sage ich gar nichts. Und es wird sehr awkward und unangenehm. Und das ist mit unangenehm meine ich das. Und wir müssen über diesen Film reden. Der hat mich weggeblasen. Und da ich dich in der Toskana genau in der gleichen Situation irgendwelche Holländer habe kennenlernen sehen, wollte ich dich einfach nur darum bitten, fahr bitte nicht dahin.
Gut.
Von dem Film habe ich sogar schon mal was gehört.
Leute, der ist der letzte Teaser. Krass. Stellt euch ein Featurette vor zwischen Funny Games und Midsommar und ihr habt Speak No Evil. Lasst uns darüber reden.
Gut. Schönes Schlusswort. Ich sag an der Stelle tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Tschüss, Sikorski.
Tschüss, Sikorski.
Bis später, Silje.
Nein.
Tschüsseldorf.
Schön mit Ö.
Da gibt's noch einige andere. Die gibt's dann nächste Woche.